Der Journalismus lebt von negativer Publicity. Die Angst verkauft sich besser.
Das ist falsch. Wir haben in diesem Winter auf Blick Online Rekordklickzahlen gehabt. Danke Marc Odermatt. Und der Marc Odermatt, der liefert ja ausschließlich positive Schlagzeilen. I have a dream.
Was fällt dir eigentlich ein, nicht mit einem orangen Shirt hier aufzutauchen? Heute bei mir zu Gast ein Sportreporter, Journalist oder eben der Experte, was Ski Alpin und Schwingen angeht. Ein sehr sympathischer Typ, der definitiv nicht aufs Maul gehauen ist. Und wie wir eingängig gehört haben, ein sehr grosser Oranje-Fan vom Blick, der Marcel Perren, Hüp Hüp Holland.
Oranje Boven, das von Belang.
Mein Name ist Raphael Fessler, Therapeut und Coach, und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Jetzt muss ich natürlich zeigen, was ich habe.
Okay, ja.
Man sieht es leider nicht. Ja.
Sieht gut aus.
Schon, gell? Die Farbe gefällt dir.
Ja, ist wunderschön. Mir steht sie leider nicht so gut, darum trage ich von Oranje meistens das Auswärtsshirt.
Ah, dunkelblau immer noch.
Ja, also es hat so schon schwarz-orange gegeben. Ja. Also nur einen leichten orangen Akzent, oder? Das geht bei mir gut. Im Moment ist blau-orange ein wunderschönes Shirt, das wir als Auswärtsmannschaft bei der Euro werden tragen. Und das Heimshirt ist natürlich klassisch Oranje, was ich gerne anschaue, aber mir selber steht es nicht so gut. Aber ich habe heute grüne Hosen an und grüne Farbe der Hoffnung.
Ja, du meinst, lange das Jahr. Kommen wir dann auch noch drauf?
Ich glaube, das würde ich nicht erleben, dass okay. Oranje nochmal einen Titel holt.
Ich kann dich fast fragen, wie es Auswärtsdress von den Deutschen findest, aber ich glaube, das ist ein Trigger-Thema, das lassen wir nicht aus. Ich frage dich lieber, wie es dir geht, Marcel.
Geht mir wunderbar. Ich bin ein bisschen müde, habe einen anstrengenden Weltcup-Winter hinter mir, aber natürlich einen sehr erfüllenden Weltcup-Winter mit wunderbaren Geschichten. Vor allem dank Marc Odermatt. Aber in der zweiten Saisonhälfte hat ja die Schweizer Mannschaft kollektiv richtig aufgetragen.
Ja, definitiv.
Aber die Leute haben ja immer das Gefühl, wenn es so einen Erfolg nach dem anderen gibt, dann ist das automatisch leicht, um darüber zu berichten. Das ist nicht ganz so. Mhm. Weil es ist ja meine Aufgabe, als Print- und Online-Reporter Geschichten zu liefern, die die Leute nicht am Fernsehen schon gesehen haben. Ich muss den Leuten zwei Stunden nach dem Rennen einen Mehrwert bieten. Mhm. Und immer wieder einen neuen Ansatz zu finden zum Seriensieger Marc Odermatt ist eine Herausforderung. Es ist aber so super, mit ihm zusammen zu arbeiten. Also es geht schon, aber ich muss sich anstrengen.
Wir kommen sicher noch, oder wir kommen auf jeden Fall noch auf das Skifahren zu sprechen und auf andere Sportarten. Zuerst möchte ich aber gerne ein bisschen über dich reden. Lieber Marcel, weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Pah! Du verwünschst mich schon bei der ersten Frage komplett auf dem falschen Fuß. Nein, ich weiss es nicht.
Ja, lateinische Herkunft von Marcellus, der dem Kriegsgott oder dem römischen Gott Mars geweihte, der Kämpfer. Mhm. Der Name Marcel, wenn du trägst, ist dann das erste Mal in Frankreich aufgetaucht. Mhm. Kannst du etwas anfangen mit dieser Bedeutung?
Ja, ich würde mich jetzt nicht gerade als der ultimative Krieger bezeichnen, oder? Kämpfer bin ich aber schon.
Mhm, würde ich auch sagen.
Weil ich bin... mir ist nicht ein Gopegnadstalent in die Wiege gelegt worden. Haben wir alles ziemlich hart müssen erschaffen. Bin als Bauernbub im Berner Obland aufgewachsen. Das ist natürlich in der Natur der Sache, dass man von früh an lernt zu arbeiten, auch kämpfen, logischerweise, weil das Dasein von einem Bergbauer in der heutigen Zeit oder auch zu meiner Kindheit ist kein Zuckerschleck. Ja, ja.
Aber auch sehr viele schöne Sachen auf dem Land mit den
Tieren. Absolut. Wunderbare Kindheit gehabt. das Einzige, was mich in meiner Kindheit gestört hat, war, ich als kommunikativer Mensch bin ich im Sommer nicht gerne auf die Alp.
Ja.
Weil dann zumal oder, hat man auf einer Alp nicht einfach mit dem Auto rauffahren können. Da hat man irgendwas, wo durch eine Stunde oder zumindest drei Viertelstunde hat man müssen laufen. Aufgrund von dem sind diese 9 Wochen Schulferien, die ich dort oben verbracht habe, im Sommer sehr wenig Leute gekommen. Und da bin ich natürlich, das ist nichts für mich. Aber im Nachhinein muss ich gleich sagen, die Zeit auf der Alp war für mich ein Segen gewesen, weil ich kein Fernsehen hatte, habe ich extrem viel gelesen.
Mhm.
Ich habe, weil alle 2 Wochen nur oder wieder Zeitungen gefunden, auf sich kam, habe ich jede Zeitung etwa 3-mal gelesen. Und aufgrund von dem habe ich auch ein bisschen das Gespür für die Sprache entwickelt. Ja. Also wenn ich die Zeit nicht gehabt hätte, dann hätte ich extrem viel Sport konsumiert im Fernsehen. Und beim Fernsehen schauen und beim Hören entwickelst du ja nicht so ein Gespür, wie du eben liest.
Das ist so. Und jetzt darfst du es ja auch ein bisschen kompensieren, die Wochen, die du oben verbracht hast. Wo war das dann?
Wir sind zuerst, also etwa bis ich bei Sydney war, sind wir auf der Alp Reulissen gsi, das ist oberhalb von St. Stephan. Und dann hat mein Vater eine Pacht übernommen im Saanenland.
Ja.
Also im Hoheitsgebiet von Bruno Kern 1 und dem Mike von Grünigen in dieser Gegend. Die war aber so richtig abgelegen gewesen. Im Grischbach ganz genau zu sein. Kuckle hat die Alp geheißen.
Okay, ja. Das muss ich mal gut gucken.
Ja.
Weil die Schweiz bietet so viel Schönes. Also wir sind letztes Jahr in Sommerferien dort mal wieder oben durchgefahren und ich kenne sie schon auch vom Skifahren her, so Chateau D und so, ah ja, da bin ich auch schon gesehen,
dass das
Rennen gehabt. Ja. Sehr schöne Gegend.
Ja,
traumhaft. Dann über Golden Moss, genau drüber. Wenn es jetzt jemanden gibt, der dich nicht sonderlich mag oder wo du vielleicht auch schon mal vielleicht eine grosse Schnur gehabt hast, was würde er über dich sagen?
Was würde jemand über mich reden? Ich höre viel Grosskotzete, wie man im Berner Oberland sagt. Also,
trotz dem Berner Dialekt,
ja,
also das ist ein Zürcher Dialekt.
Ja, ja. Ein Schnurri. Ja, viel, oder? Wo einfach das Gefühl haben, oder der Perrin redet einfach überzeugt, obwohl dass er gar keine Ahnung hat. Und einer, der alles schlecht machen will. Das höre ich auch immer wieder. Oder? Ja, ein Brunnenvergifter.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ich behaupte, also gerade beim letzten Punkt, behaupte von mir, dass ich das Gegenteil bin. Mhm. Ich bin ein grosser Sportfreund und will hier die Sportarten, die ich darüber berichte, und die Sportler noch grösser machen, eigentlich, als sie sind.
Ja, also ich höre den Enthusiasmus, wenn ich dir zuhöre, definitiv. Und wir werden sicher noch raushören, wenn wir dann ein bisschen die Sportarten eintauchen. Wenn jetzt, oder deine beste Freundin, deine beste Freund, was würde die oder er hingegen sagen?
Dass der Marcel ein sehr sensibler ist.
Mhm.
Manchmal ein bisschen ein Memmeli. Herzensgut aber. Und was im Herzensgut, was das Herzensgut halt beinhaltet, oder grosse Leidenschaft. Auch ein bisschen eine Leidenschaft, die in Wahnsinn hineingeht.
Wie zeigt sich der Wahnsinn?
Ja, eben beispielsweise
beim
Schaffen, oder? Also es gibt immer wieder Arbeitskollegen, die sagen, die Pensum, die ich absolviere, das ist wahnsinnig. Gut, das ist, kommt wiederum halt auch von meiner Herkunft. Ich meine, mein Vater, der hat als Bauer regelmässig 15, 16 Stunden gekrüppelt. Und bei mir ist es halt einfach auch so, aber einfach bei weitem körperlich nicht so anstrengend, wie er es macht. Also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu meinem Vater, oder, habe ich einen Schocki-Job, obwohl er mich fordert. Und das äußert sich eben auch beim Thema Holland beispielsweise. Ja. Holländischer Fußball, aber da reden wir dann auch noch drüber.
Wie zeigt sich die Sensibilität bei dir?
Ich kann, wenn ich irgendwie so durch eine, merke, dass ich irgendwie so durch ein Thema nicht optimal aufgearbeitet habe und entsprechende Feedbacks bekommen habe, dann schlafe ich nicht.
Mhm. Also du redest jetzt zum Journalismus?
Ja, ja. Ja, dann schlafe ich nicht. Oder? Also wenn mir irgendwie, ich habe eine Geschichte gemacht und einer von den Protagonisten läutet mir an und sagt, look, ich komme dort nicht, du hast mich dort nicht richtig übergebracht, dann kostet mich das sehr viel Schlaf, das okay. Ist ja so, ja.
Hast du so ein bisschen deine Tools, wo dann kannst du mittlerweile gelernt hast, anzuwenden, die dir helfen in diesen Situationen?
Den Fernseher einschalten, auf YouTube, irgendes, entweder Entspannungsmusik reinzutun, das hilft mir sehr, oder irgendwelche die 20 schönsten Goal von Dennis Bergkamp anschauen.
Okay, das, ja, der hat mehr als 20 schöne Goal gemacht.
Das hilft auch beispielsweise. Cool.
Ich habe ja, der letzte Gast war Peter Mettler, Kampfkünstler. Und bei dem geht es dann eher so ein bisschen, hat die Emotionen dann können Raum geben, also durch Kunst oder durch den Kampf dann. Also in den Körper kommen in dem Sinn. Ich finde es spannend, immer wieder die verschiedenen Erfahrungen zu hören, wie es die Menschen machen, die mit ihren Themen, wie sie mit ihnen umgehen. Ich meine, man muss ja sagen, also seit 2004 bist du im Blick und das ist die grösste Tageszeitung in der Schweiz, kann man das so sagen, oder die bekannteste.
Ja, also,
also nicht nur Zeitung.
Mittlerweile ist natürlich online ist fast wichtiger. Oder? Also leider Gottes stirbt der Zeitungsleser, der klassische, immer mehr aus. Und immer mehr tummeln sich auf dem Online-Portal. Oder? Und wir haben ja bei uns auch die Devise online first. Mm. Also früher war es so, wenn ich irgendwo exklusiv ein Storyhouse grabe, dann hat man einfach sich alle Mühe gegeben, oder, dass das Wasser dicht bleibt bis zum Redaktionsschluss. Also dass kein anderes Medium, keine andere Zeitung, keine andere Fernsehstation das aufschnappt. Und heute ist es einfach so, oder wenn ich irgendeinen Knaller spüre, aufgreife, dann ist der eine Stunde später online.
Mhm. Unglaublich schnelllebig auch das Ganze. Also ich finde auch, jetzt von deiner Person redet, also du musst, also auf deinem Job her, zeigst du dich in der Öffentlichkeit. Und immer wenn man sich zeigt, gibt es nicht nur Freunde, wenn man vorher gehört hat, was dann erzählt wird. Und das braucht auch Mut. Also ich finde, das gehört auch Anerkennung, dass du rausgehst und sagst, ja, ich bin jetzt hier, ich mache das. Es ist ja auch ein Mehrwert für ganz viele Leute, die eben nicht vor Ort dabei sein können und vielleicht dann eben auch Sachen erfahren, die man nicht sieht im Fernsehen. Und ich finde das sehr mutig von dir.
Ja, du, es gibt in jedem Job, oder, gibt es irgendetwas, wo dir ein bisschen weniger passt, oder? Mhm. Und ich eben gerade als sensibler Typ, müsste ich jetzt das Showfenster nicht unbedingt haben. Ja. Aber eben, über alles hinweg betrachtet, oder, macht mir der Job wahnsinnig viel Freude.
Das ist der Punkt.
Das Geschichten erzählen, zu Hause gehen, mit Leuten reden.
Mit all den Leuten, die dich auch schätzen. Oder? Also auf ganz vielen kommt man sich auch zurück. Über wie bist,
absolut, ja.
Wie bist du in den Journalismus gekommen? Dein Weg?
Ich habe im Prinzip mit 10 gewusst, dass ich das machen möchte.
Also vom Lesen her, was erzählt
voran, und das ist und das ist eben, oder, in dem oberen Simmental, ich meine, eben Sommerferien auf der Alp verbracht, und irgendwann einmal entwickelst du natürlich schon zu verlangen, die Welt lernen zu kennen. Also bei mir ist das so gewesen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es einen Job gibt, wo man könnte zu reisen mit der Leidenschaft zum Sport verknüpfen, oder? Und das ist der Beruf vom Sportjournalist. Und ich habe dann nachher das Volontariat gemacht. Also ich bin am Medienausbildungszentrum in Luzern bin ich gewesen. Und dann habe ich ein Volontariat gemacht bei einer Gratiszeitung im Berner Oberland. Die Woche hat die geheissen. Und ich habe eigentlich in dieser Zeit habe ich die Vorstellung gehabt, dass ich im Sommer über Fußball berichte und im Winter über Eishockey. Und bin dann nachher ans Weltcup-Final für diese Wochenzeitung auf Gramontana 1998 und habe dort eine Geschichte gemacht mit Marco Büchel. Der Marco Büchel hat dann mit den Schweizer trainiert.
Liechtensteiner.
Als Liechtensteiner. Und er war dann noch nicht sonderlich bekannt gewesen, abseits vom Fürstentum. Aber du hast gemerkt, oder, da schlummert etwas, da kommt einer. Und dann habe ich mit dem eine Story gemacht. Wir haben uns wunderbar verstanden. Und Marco Büchel war dann in dieser Phase auch Basejumper gewesen. Also ist immer auf Lauterbrunnen ins Berner Oberland gebasejumpen. Zusammen mit dem Uli Gegenschatz, der tödlich verunglückt ist nachher im 2009. Und dem späteren Stratos-Springer Felix Baumgartner.
Ja.
Und dann ist nach dem Weltcup-Finale in Gramontana irgendein Telefon bekommen von Marco. Eben, er geht jetzt auf Lauterbrunnen gebasejumpen und mich das interessiere. Selbstverständlich, das ist ja ein super Thema oder bei uns in der Berner Oberländer Wochenzeitung. Und dann bin ich ja, mit ihm einen Tag lang unterwegs gewesen, ihn ein bisschen von der anderen Seite, nur von der menschlicheren Seite lernen kennen. Und wir haben uns dann richtig anfreunden und ich war dann immer mehr in diesem Fürstentum Liechtenstein gewesen. Und dann auch mit diesen Medienleuten im Fürstentum in Kontakt gekommen und dann habe ich dort immer mehr daraus herausgespürt, oder, dass die ein Bedürfnis haben, dass jemand für sie aus dem Weltcup berichtet. Und dann habe ich dann gedacht, ich mache das einmal. Und dann bin ich im 1999 für das Liechtensteiner Vaterland in den Skizirkus als freier Mitarbeiter.
Okay.
Und habe mich dort, weil der Marco eine sehr beliebte Figur war in diesem Skizirkus. Ein Haufen internationale Freunde, die es sehr gut können, beispielsweise mit dem Hermann Mayer.
Ja,
habe ich natürlich extrem viel können profitieren. Oder? Ich habe eben durch Marco den Herminator sehr gut lernen kennen. Und dann habe ich aufgrund von dem oder, einen Haufen exklusive Geschichten gehabt. Und dann sich dann irgendwann einmal oder die Medien in der Schweiz und in Österreich haben sich gefragt, oder, was hat da der Liechtensteiner oder immer für Geschichten? Und so ist es dann gekommen, oder, dass ich immer mehr Aufträge habe bekommen. Und dann ist dann irgendwann einmal die Sage vom Blick.
Ja.
Der damalige Skichef, der Mario Rall.
Ja, genau.
Und
kennen wir auch.
Dann war mein erster Einsatz für den Blick ist gewesen, 2004 in Garmisch. Beim Super-G-Sieg von Didier Guiche.
Ja.
Das war mein Blickeinstand.
2-4, ganz ein gutes Jahr gewesen, auch für mich.
Ja.
Der Büchse durfte ich natürlich auch dürfen kennenlernen, aber er war halt auf der langen Latte unterwegs, ich auf der kurzen. Aber,
immer später da, oder? In meinen Anfang eingestiegen, oder? Ist er als Riesenslalom-Crack.
Ja,
oder?
Stimmt.
Gut, im Slalom hat er nie die Akzente gesetzt wie du, das ist klar, oder?
Ja, und von dort her... oder? Kann ich mich schon ein bisschen erinnern.
Aber Marco Büchel, oder, der Durchbruch war nachher, gewesen, weil 1999 oder, mit der Silbermedaille ja. Im Riesenslalom.
Ja. Also ich höre schon, man hört schon ganz viel raus, was dich fasziniert, eben die Menschen. Also ich höre vor allem die Menschen, den Kontakt. Natürlich auch so Unterhalten, Entertainment.
Klar, ja.
Was würdest du ändern, wenn du etwas könntest ändern?
Ganz eine schwierige Frage. Ich glaube, ich kann in dieser Branche nichts ändern. Es gibt natürlich schon, manchmal gibt es Tage, wo ich mich zurücksehne an die Zeiten, wo online noch keine Rolle gespielt ja. hat. Es war einfach ein entspanntes Arbeiten. Mhm. Du hast irgendwo durch eine, am Morgen hast du am Telefon an der Redaktionssitzung hast teilgenommen. hast angeboten, was da für Geschichten kommen. Die sind dann grosso modo abgedruckt worden, wenn nicht in der Aktualität irgendetwas Verrücktes passiert ist. Und das war einfach dann irgendwann einmal Feierabend gewesen, weil eben der Redaktionsschluss war und man nicht hätte irgendwie können etwas nachschieben können, wenn man auf der Nordamerika-Tour war. Mhm. Heute, wenn ich in Nordamerika bin, oder, dann ist irgendwie vielleicht bin Lake Louise, es ist Nachmittag um 4 Uhr, kanadische Zeit, in der Schweiz ist Mitternacht. Ja, wenn am Abend um 6 Uhr, wenn es in Kanada klopft, oder, dann muss ich sofort online agieren, oder, dann muss ich sofort eine Geschichte machen. Und du hast einfach durch das hast einfach wirklich nie Feierabend. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben auch schön, dass, wenn du einen Knüller in den Fingern hast, dass du ihn gar abschiessen kannst. Dass du nicht musst Angst haben, dass es irgendjemand anders aufgreift und abschiesst.
Ist das ein Thema, so, wirklich so Angst? Meine Angst ist eine sehr tief schwingende Emotion, dass die auch Raum einnimmt, was auch okay ist. Aber ja, dass die wirklich dann so viel Raum kann einnehmen kann, dass dann eben, wie jetzt gesagt, nicht, zum Beispiel nicht gut kann schlafen in der Nacht.
Ja, es ist klar, oder? Ich meine, ich gehe ja, mein Arbeitgeber gibt einen Haufen Geld aus, dass ich die Weltreise mit dem Skizirkus kann machen, oder? Und dann wollte ich logischerweise, oder, dass ich das meinem Arbeitgeber zurückgeben kann. Und wenn ich nachher irgendwas durch eine, ja, muss befürchten, oder, dass irgendein anderes Medium schneller ist als ich, dann macht mir das zu schaffen, oder? Weil irgendwann einmal kommt mein Arbeitgeber und sagt, du, wir geben da viel Geld aus, aber du wirst dauernd von den anderen Medien wirst du abkochen. Was ist los, oder?
Riesen Druck.
Ja, das ist Druck, oder? Ja. Das ist ja, wie bei einem Stürmer, oder? Wo irgendwas, wo du einfach plötzlich das Goal nicht mehr trifft.
Ja, oder? Marcel, siehst du, ich bin ein bisschen Fan von Marcel Hirscher, oder immer noch. Bei der Marco, der hat soll jetzt 14 Mal gewinnen, oder? Hintereinander, wo ja unglaublich ist.
Wahnsinn.
Also 11 Mal.
Wahnsinn. Jenseits. Wobei, dort habe ich mich ein bisschen geärgert, dass man dort ein Drama hat können. So ein Drama hat daraus gemacht. Ja. Weil, ich meine, wir haben vor dieser Saison G-Insider gewusst, dass der Ingemar Stenmark 86 Weltcuprennen gewonnen hat. Mhm. Aber dass er einmal 14 Riesenslaloms am Stück gewonnen hat, das hat niemand gewusst. Auf das ist man dann erst gekommen, ja, aufgrund von der Serie von Barco. Oder ist man mal schauen, oder wie ist der Vergleich, oder in der Skigeschichte, oder welches ist der beste Vergleich, und dann ist man halt auf das Dänemark gekommen. Aber das sind statistische Fußnoten. Und wenn ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Marco Odermatt, was hoffentlich noch lange geht, bis das passiert, aber dann würde niemand sagen, in der Saison 23-24 hat er dann übrigens ein Riesenslalom nicht gewonnen. Oder er hat nur 13 Riesenslaloms am Stück gewonnen. Das ist...
Ja, ich habe das Interview, das ich gehört habe, wo er eben gefragt hat, hey, was hat es mit dir gemacht, diese Serie?
Ja.
Und er hat, wir können beides sagen, einerseits hat es mich natürlich weiter motiviert, okay, ich will unbedingt gewinnen,
ja,
und gehe noch mehr als Risiko.
Ja.
Und andererseits eben der Druck, du beschreibst schon auch, das ist ein Druck, der bei ihm dann irgendwo kommt, von einer anderen Art und Weise, der dann auch bedeutet, dass man vielleicht einen Fehler macht irgendwo.
Und ich muss ja sagen, ich bin ja dem mal wiederum mitschuldig, oder? Weil ich bin ja der, die Statistiken recherchieren, oder?
So läuft das.
Aber ja, es ist ja klar, oder? Wenn irgendwie nach 5 Riesenslaloms, oder, der Kampf um Kugeln entschieden ist, dann musst du wenn eben noch 4 ausstehen sind, dann musst du anders suchen. Das ist ja logisch, oder? Aber es ist einfach nur eine statistische Fußnote, oder? Wichtig ist, wie viel Medaillen das gewinnst, wie viele Weltcuprennen das gewinnst und wie viele Kugeln das gewinnst. Das ist matchentscheidend. Aber ob der Marco Odermatt jetzt 12, 13 oder 14 Riesenslaloms in Serie gewinnt, das ist nicht matchentscheidend. Und das hört ja dann nie auf mit diesen Serien. Oder? Also wenn er jetzt die Stenmark-Serie in diesem Jahr hätte egalisieren können und dann nächstes Jahr getoppt hat, oder? Und vielleicht noch 4 Riesenslaloms am Stück gewonnen hat, man gemerkt, jetzt aber kann er der Erste sein, der 2 Saisons hintereinander, oder? Alle Riesenslaloms. Es hört nie auf.
Es hört nicht auf. Ja. Das ist im Leistungssport
ja.
so.
Ja. Ja.
Und es folgt immer eine Talfahrt nach der Bergfahrt. Das ist auch ein Fakt. Ja. Wenn wir jetzt auf die Suche nach Rekord, wir gehen auf die Suche nach Vorbilder von dir. Mhm. Wer kommt?
Skifahrer ist als Kind ist es der Bimin Zurbriggen gewesen.
Ja.
Ich habe den Dani Maarer sensationell ja. gefunden. Oder Peach Müller. Das sind so Skifahrer ist meine drei also, Heroes gewesen.
Wenn der Peach zuhört, ich hole dich auch noch mal vor's Mikrofon.
Unbedingt. Peach ist ein grossartiger Gesprächspartner. Fußball ist natürlich geprägt von ganz vielen Holländern.
Ja.
Ronald Koeman.
Ja, das erste Schuss gehabt, du jetzt mal auf der Welt. Das
absolut.
Ist so, ich war auch Koeman-Fan.
Ruud Gullit, Gerald van Burg, Van Basten, Hans van Breukelen. Aber es hat auch mal einen Schweizer Fußballer gegeben, den ich sehr, sehr verehrt habe. Das war der Stefan Schappi. So.
Schappi?
Ja.
Der hat einfach nur einen linken Fuß gehabt. Nein, Spass beiseite. Der hat einen rechten gehabt. Aber ich habe IB kurz mit ihm zu tun gehabt, als ich ein Jahr Physio war. Er war Stürmertraining und im Nachwuchs ganz ein ruhiger, ganz ein angenehmer Mensch.
Und vor allem, er ist zu seiner Zeit im Weltranking der Stürmer ist er in der Top 10 gewesen.
Ja,
das hat nachher nie mehr Schweizer Stürmer gegeben, oder, die Reputation hatte. Er hatte dann ein Angebot von Real Madrid.
Okay.
Und das zu einer Zeit, das muss man auch noch sagen, vor dem Bosman-Urteil,
mhm.
also wo du nur mehr 2 oder 3 Ausländerplätze ja. gehabt, das ist ein bisschen von, die Italiener hatten 3 gehabt, in Spanien aber nur 2, und in der Bundesliga waren nur 2 Ausländerplätze gewesen.
Pro Mannschaft, genau.
Also, das ist der eine Challenge gewesen, oder? Der hätte einen von diesen Plätzen können zergattern, gerade als Schweizer, wo dann zumal oder keine Reputation hatte im Ausland. Aber Schapuisa hat eine grossartige Karriere gemacht.
Ja, er hat. Der Elber hat ihn dann abgelöst als beste Torschütze, ausländische Torschütze in der Bundesliga. Das mag ich noch, da bin ich noch so.
Erstens ist der Elber nach Stuttgart dann nachher bei Bayern München gewesen.
Ja, das machst du wahrscheinlich.
Wo du einfach automatisch mehr Goal machst. Und man darf nicht vergessen, Schapfi sei es dann so gewesen, nachdem das nicht Timo Konietzka hatte.
Mhm.
Wo ja in dem Ort, wo wir hier den Podcast aufnehmen, eine grosse Rolle spielt.
Entfernt vom
Ochsen. Eben, genau. Der Timo Konietzka hat den Schapuisat von Lausanne nach Hürdingen geholt. Dann hat sich der Schapuisat früh verletzt.
Ja, der Schapi, sorry. Der Elbe ist bei Getze.
Ja, der Schapuisat hat sich früh verletzt. Hürdingen ist dann abgestiegen. Und dann ist der Ottmar Hitzfeld von Getze zu Dortmund und hat den Schapuisat geholt. Und Dortmund ist ja das Jahr vorher fast abgestiegen.
Mhm.
Und auch finanziell grosse Schwierigkeiten. Und man hat eigentlich nur 2 Neuzuzüge getätigt. Auf der einen Seite eben der Trainer Hitzfeld, auf der anderen Seite der Stefan Schapuisa. Und man ist Vizemeister geworden. Hinter Stuttgart, oder in dieser Saison. Mit irgendwie 22 Goal vom Schapuisa. Also ja, 21. Ein ganz grosser.
Absolut. Die Papi, Vorbild?
Ja. Von seiner Arbeitseinstellung her und allem absolut. Wir haben in meiner Kindheit eine Phase wie schwierige Zeiten ja. gehabt. Weil er hätte natürlich aus mir gerne einen Bauer gemacht.
Mhm.
Und hat aber relativ schnell gemerkt, oder, dass ich kein Bauer bin.
Mhm.
Und das hat dann natürlich auch zu Reibereien hat geführt. Aber heute haben wir es wunderbar miteinander und ich bewundere ihn. Also ist von dem her ein Vorbild für mich, dass er mit auf einem kleinen Bergbauernheim 4 Kinder hat
durchgebracht.
Ja, also ich habe 3 Geschwister.
Ja, kannst rechnen.
Und für das bewundere ich sehr. Wie natürlich die Mami auch.
Wo bist du in der Reihenfolge?
Ich bin der Älteste.
Älteste, ja. Und dann sind noch?
Älteste, nachher 2 Schwestern.
2 Schwestern.
Und einen 10 Jahre jüngeren Bruder.
Okay.
Und mit der Geburt von ihm ist ein riesiger Traum für mich völlig gegangen, weil ich habe, ja, mir immer einen Bruder gewünscht, oder? Mhm. Und irgendwie die 2 Schwestern, die haben mich häufig genervt, oder? Und dann habe ich wirklich, als Mami nochmal schwanger war, habe ich wirklich Panik gehabt, bitte nicht nochmal eine Schwester, oder? Und dann, das ist, ich kann dir von diesem Tag noch jedes Detail erzählen, okay. Nachher, nachdem dass mein Vater ist heimgekommen und hat gesagt, es hat einen Bruder gegeben, der heute den Bauernbetrieb führt.
Ah, schön, dass sich der Kreis dann gleich schliesst
für den Papi, für die Familie. Genauso viel Leidenschaft, wie ich für den Sportjournalismus habe, hat er für die Viehzucht. Oh. Ist ein Experte, geht an die Ausstellungen punktieren.
Und du bist Experte beim Blick, vor allem für Schwingen und
Ski. Ich sage immer, also
du bist eigentlich viel mehr, also man hört jetzt schon, okay, weißt du auch, viele sind auch deine Kontakte, irgendwo haben sie wahrscheinlich gesagt, schau Marcel, kannst du nicht alle Sportarten machen, oder?
Nein, also beim Blick hast ja du ein bis höchstens 2 Sportarten, ja, die du betreust. Oder? Also das geht halt eben auch wirklich darum, dass du kannst dich wirklich intensiv oder um die Leute kümmern. Und ich kann ja nicht, wenn ich den ganzen Winter im Skiweltcup mit dem Mann unterwegs bin, dann kann ich ja nicht auch noch über SCB berichten. Oder?
Mhm.
Da wäre ich ja dann viel zu weit weg. Oder? Nein, aber es war dann nachher klar gewesen, oder, nach dieser Zeit mit dem Marco Büchel, dass ich bei dem Ski bleibe, weil ich habe mir dann dort oder, so ein grosses Netzwerk aufgebaut. Ja. Das ist natürlich nachher nicht mehr her. Aber es ist heute, ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, wenn ich auf Nordamerika bin, auf die Tour, dass da immer mehr Schweizer in der NHL spielen. In der National Hockey League und hat dann angefangen, eine Woche früher rüber zu gehen und dann noch Schweizer NHL-Profi zu besuchen. Dadurch sind 2 Freundschaften entstanden, also zuerst mit dem Marc Streit, dann mit dem Nino Niederreiter und dem Roman Josi.
Das ist aber Freizeit oder hast du das dann einfach nicht mit?
Das ist schon beruflich gewesen, oder? Es ist jetzt einfach so, wenn irgendwie heute etwas ist mit dem Nino oder mit dem Josi, dann läuft das über mich. Also dann mache ich meistens die Geschichten.
Hast du das Vetorecht, oder?
Ja, Vetorecht. Oder? Ich habe einfach den besten Zugang zu ihnen, oder? Und dann ist es ja naheliegend.
Absolut.
Oder? Dass ich dort. Aber das sind aktualitätsunabhängige Geschichten, wo ich dann also ganz, ganz selten einen aktuellen Bezug.
Also ich möchte noch ein bisschen im Wintersport bleiben. Wir haben schon viel darüber geredet. Als ehemaliger Skirennfahrer interessiert mich das natürlich auch fast am meisten mit. Das ist natürlich für mich so die Sportart Nummer 1. Der Marco Odermatt, greatest of all time? Fragezeichen.
Er ist ein grossartiger Typ, ein grossartiger Athlet, aber ich finde, du kannst die Zeiten nicht miteinander vergleichen. Du kannst ein Dänemark, wo der Meister war im Umsteigen, nicht mit dem Carver Odermatt vergleichen. Das sind 2 andere Sportarten. Jeder hat seine Zeit extrem geprägt. Das Dänemark wie der Odermatt. Dann hast du dazwischen, oder, hast du Leute gehabt, wie ein Birmin Zurbriggen. Ja. Dann Hermann Mayer. Ja, du hast vorhin Marcel Hirscher oder, angesprochen. Ja. Mit Marcel Hirscher, da habe ich mich am Tag von seinem Rücktritt in Österreich extrem unbeliebt gemacht, weil ich dort in einer Blickkolumne, in einem Kommentar habe geschrieben, dass der Hirscher für mich eben nicht der bestfallene Zeit, also dass man nicht kann sagen, dass der Hirscher der bestfallene Zeiten ist, obwohl er 8-mal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Die Erklärung ist einfach, eben, du kannst den Hirscher nicht mit dem Stenmark vergleichen und du hast im alpinen Skisport 6 Athleten, die Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom mindestens 1 Weltcup-Rennen gewonnen haben. Mhm. Marcel Hirscher hat nie in einer Speed-Disziplin gewonnen.
Super-Cheater gewonnen.
Abfahrt hat er nie gewonnen. Und bei einem Marco könnte man jetzt sagen, es fällt ihm halt der Slalom-Sieg.
Gut, Hermann Mayer fällt auch der Slalom.
Hermann Mayer fällt auch der Slalom. Aber ja. Darum, ich kann dir nicht sagen,
nein, das, genau.
wer jetzt wirklich der Grösste ist vor allen Zeiten. Und das herauszufinden, müssen wir aller ihrer sportlichen Blütezeit mit dem gleichen Material erfahren. Oder? Das können wir ja nicht. Oder? Aber der Marco ist... Es ist unglaublich, was der aufführt,
das ist wirklich,
effektiv.
Oder? Wirklich unglaublich, also, das kann ich glaube auch ein bisschen
beurteilen. Und vor allem, ich habe ja diese Phasen erlebt, nach 2012, wo man den Radius vom Riesenslalom-Ski von 27 auf 35 Meter erhöht hat, dann ist ja oder hast du keine Abfahrer mehr gehabt, die im Riesenslalom können Akzente setzen. Jetzt ist man im Radius wieder ein bisschen runter, oder? Mhm. Aber man ist immer noch nicht bei dem 27er. Und der Marco ist jetzt der Erste, oder? Der wieder Abfahrten gewinnt, der Super-Gs gewinnt und eben noch Riesenslaloms gewinnt. Mhm. Oder?
Der Herminator, wenn er einen TÜV-Unfall nicht gehabt hat.
Ja.
Also da gibt es ja auch Geschichten, da weißt du, ich bin jetzt gespannt, ob du da also ein bisschen mehr weißt. Der hat ja, glaube du im Sommer, also bevor es passiert ist, hat er ja unglaubliche, glaub, Vorsprünge
in Chile hat gespielt mit einem Importier.
Das sind noch die, das sind noch Nummer 2, 3 und 4 gewesen auf der Welt, die dort gefahren, der hat die hinterher gedrückt. Und dann ist eben der TÜV-Unfall gekommen. Das wäre schon noch also spannend, das sind immer so Diskussionen, was wäre dort noch gegangen, wenn er dort hätte weiterziehen können.
Also sein Trainer, der Andi Evers, der ja später auch Abfahrtstrainer war in der Schweiz, hat immer, oder hat das nicht erst nach dem Unfall gesagt, sondern hat mir dann noch, wo es von dem Trainingscamp in Südamerika sie heimkommen, hat er gesagt, der ist noch nie so stark gefahren wie jetzt. Oder? Mm. Und ich habe dann noch 5 Tage vor seinem Unfall habe ich ein Interview gemacht mit ihm in der Flachhalle. Und da hat er gestrotzt. Und hat dann noch gesagt, in diesem Interview sei durchaus möglich, dass er irgendwann einmal noch das Projekt Slalom in Angriff nimmt.
Und ich meine, wenn er zurückkommt mit dem Bein, ich meine schon nur das, er gewinnt nochmal den Gesamtweg.
Unglaublich. Also unglaublich. Ja. Nein, das ist definitiv mit grossem Abstand das beste Comeback, oder, das ich bis jetzt erlebt habe als Journalist. Also es ist vielleicht wahrscheinlich das grösste Comeback in der Sportschicht überhaupt. Mhm.
Ja, mich
weil wenn man den Fuss mal gesehen hat, wie der nachher, ich meine, das war nur noch so eine Stumpe gewesen, oder? Also das ist schon...
Ja, mich hat eben, wie schon mal gesagt, Marcel, einfach von seiner Technik her, die Positionen, seine Technik, das hat mich unglaublich fasziniert, dass er mich so ist, für mich so ein bisschen, also geil, wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, eben, dann landen wir wieder im gleichen Thema voran. Mhm. Also er und der Herminator, die sind schon so ein bisschen wie eben würdig für mich, weil ich bin natürlich ein Techniker. Das Slalom hat für mich weg quasi, ich kann nicht sagen, mehr wert als eine Abfahrt, aber quasi mal sage ich das so. Ich weiß auch, was dahinter steckt, das Slalomfahren.
Das ist einfach die größte Psychodisziplin. Also mental gibt es wahrscheinlich keine Disziplin, die so fordert. Oder? Und darum wäre eigentlich der Marco oder Mattia wie gemacht für einen Slalom. Weil ich habe noch nie einen mental stärkeren Athleten erlebt.
Was hat der Junior WM gemacht, wo er gefahren ist? Ist ein Slalom auch gefahren? Dann sicher auch, oder?
Nein, meinte ich eben nicht.
Okay.
Er ist etwa 2020 ist er normal an einer SM.
Ja.
Ist er Slalom? Oder 2018 ist er an einer SM ist er gewesen und hat etwa irgendwie so durch 4,5-5 Sekunden verloren.
Ja. Weil der König Patrick, du hast im Slalom, also auch eigentlich in Europa Cup und so weiter, zu meiner Zeit. Und am Schluss ist er Wengen gewonnen, der Abfahrt. Und der Slalom ist irgendwann weggeflogen.
Ja, ja.
Also, und das ist ja dann auch in der Juniorzeit gewesen, also Ende mit 18, 19. Oder? Ja. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dein Wirken jetzt als Blickjournalist während dieser Skisaison vorstellen? Also wie sieht jetzt zum Beispiel so ein Tag aus in Wengen oder Kitzbühel?
Der fängt an, dass ich etwa morgen um 8 Uhr Runde gehe, joggen.
Okay.
Und dann, also vor dem, nein, das ist der zweite Akt schon am Tag. Zuerst schreibe ich meistens einfach mal eine Geschichte. Oder, wo ich am Abend vorher recherchiert habe, die bringe ich am Morgen mal zu Papier, dass sie einfach mal online wieder ein bisschen Futter haben. Dann gehe ich eine Runde joggen, komme zurück in die Wohnung, mache so ein paar Telefone, gehe irgendeinem Thema nach und dann gehe ich dann in die Zielraum. Und dann ist das Rennen, nach dem Rennen die üblichen Interviews. Und dann gehst du das Zeug verarbeiten.
Kannst du es geniessen, das Rennen
nehmen? Nein.
Oder bist du
du denkst bei jedem Athlet oder bei jeder Änderung in diesem Rennen denkst du wieder über eine neue Geschichte nach oder was mache ich jetzt? Also du hast ja oft oder hast irgendwie Start Nummer 7, oder, geht eine Führung, gut, jetzt, das könnte länger, oder? Dann überlegst du dir, was bringe ich jetzt über den für eine Hintergrundgeschichte? Eben, ich kann ja nicht, du machst ja heute nicht mehr klassische Rennberichterstattung, oder, wie das noch in der Zeit vom Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt hast, oder? Ich gehe eigentlich nur irgendwie in einem Satz, zwei, auf das Rennen ein. Sonst bringe ich den Hintergrund oder von dem Sieger, die Besonderheiten von dem Sieger. Ja, und dann hast du irgendetwas im Kopf, oder? Und dann kommt halt Startnummer 12, wo die Spitzen übernimmt, und dann kannst du die Story, die du im Kopf gehabt hast, oder, die kannst du wieder ködern, und dann denkst du etwas Neues aus. Aber bei mir ist ja offen, ich bin ja im Sommer, bin ich wahnsinnig viel auch skimässig unterwegs. Und gehe dort Geschichten einholen, die ich dann erst im Winter abschiesse. Also ich bringe dir jetzt ein Beispiel. Ja. Oder jetzt bin ich im letzten Sommer beispielsweise beim AJ Guinness in Griechenland. Weil wenn ich dokumentieren will, wie der in Griechenland lebt, dann muss ich es ja im Sommer machen, weil im Winter ist er nicht dort. Und dann wartest du einfach oder, im Winter auf einen passenden Moment, wo die AJ Guinness Geschichte gut passt.
Wenn sie nicht kommt, hat sicher auch schon keine mehr.
Oder? Ah, jetzt nein, du findest immer einen Link, dass es irgendwann kann springen. Am längsten ist gegangen, bis ich Manuel Feller Geschichte gebracht habe.
Okay.
Also ich bin vor zwei Jahren im Sommer sind wir mit dem Fotograf mal dort gewesen. Und da habe ich es eigentlich gerade zum Saisonauftakt Sölden wollen bringen. Bin dann von der Aktualität komplett überrollt worden. Nachher hat er sich nie so richtig aufgedrängt. Mhm. Aber jetzt, in diesem Winter, hat er das Jahr zu Wengenhase gebracht, oder, wo er in Führung war. Zuerst mal im Salonweltcup.
Ja, entwickelst mit der Zeit ja auch das Gespür für das.
Ja. Und eben, es kommt immer der Zeitpunkt, oder, wo nachher so eine Geschichte passt.
An welches Interview erinnerst du dich gerne zurück, wo irgendwie entweder sehr tief gegangen ist, sehr spannend oder auch einfach ganz verrückt oder sehr lustig war? Und mit wem?
Gibt es natürlich viele, aber sie zwei, wo mir in ganz besonderer Erinnerung sind. Hermann Mayer, Marco Odermatt. Ich habe im Sommer vor zwei Jahren, also Sommer 22 auf Deutsch gesagt, habe ich mit diesen zwei in Salzburg abgemacht für ein Doppelinterview. Und das war noch lustig. Nur weil der Herminator hat mir gesagt, ja, ich habe ihm angemerkt, er ist sich nicht sicher, ob er sich jetzt mit dem Odermatt versteht.
Okay.
Oder? Die haben ihn noch nie gesehen. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, er kommt, aber er hat dann noch einen Termin in Flachau, könnte wahrscheinlich nicht so lange bleiben, also zu Nacht essen. Seid ihr wahrscheinlich nichts, oder?
Ich weiss jetzt
schon. Und dann ist das so ein geiles Gespräch. Die zwei haben sich super verstanden. Ja. Und ich glaube, wenn es nicht am Morgen um 3 Uhr in dem Biergarten, wo wir gesessen sind, hätte ich anfangen schiffen, würden wir immer noch dort hocken, oder? Also das ist wirklich, das ist so gut, so launig, einfach grossartig gewesen, oder? Und beide, Marco hat grosse Freude an dem und der Hermann noch, oder? Und wir reden natürlich meine, im Winter drauf, wo der Marco die 2000er Marke vom Herminator geknackt hat als Erste, haben wir natürlich immer wieder die Fotos können bringen. Wir sind die Einzigen gewesen, oder, wo von diesen zwei eine zusammenhaftige Foto hatten. Hat natürlich super gepasst.
Also zum Herrn... Also,
ja.
Entschuldigung.
Nein, sag nur.
Zum Hermann Mayer fällt natürlich auch eine Anekdote ein, die du wahrscheinlich nicht kennst. Also ich bin nicht dabei gewesen. Aber zu dieser Zeit, also im Skigymnasium im Stams bin ich auch gewesen, da gibt es immer einen Ball, oder den Abschlussball. Mhm. Und der Sieger, der ist ja nicht Stams gewesen, er war Schladming gewesen, ist er auch auftaucht. Und der Sieger eigentlich immer auf dem Tisch gewesen und die Hose eigentlich immer dumm gehabt. Das ist irgendwie so eine Geschichte. Und vielleicht hast du es sogar mal erlebt. Ich hoffe nicht in dem Biergarten, aber...
Ich habe jenste verrückte Sachen erlebt. Oder etwas vom Göttlichsten war Weltcup-Final Ore 2001, wo er am Samstag Mike von Grüningen hat die Riesenslalomkugel entrissen. Das ist dann, wo er die legendäre Shirt oder Friss sich vom Leib gerissen hat. Oder genau. Und da haben ja die österreichischen Funktionäre gewusst, an diesem Abend geht beim Herminator Post ab. Natürlich viele österreichische Journalisten dort oben in diesem Ohren. Dann haben sie sich überlegt, wie können wir das handeln? Oder wie können wir das machen, dass der Herminator das rauslassen kann, aber die Journalisten nicht gross über das berichten. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, alle zum Nacht einzuladen im Teamhotel. Und sie haben sie quasi in diesem Teamhotel ausbeschlossen, dass der Herminator draussen oder kann...
Stell dir vor, es hat Handys gegeben.
Ja. Und dann hat er den Biget sein Unwesen getrieben, hat die Location ziemlich auseinandergenommen. Dummerweise Reporter vom schwedischen Express halt dort gewesen, und dann ist er halt in der schwedischen Montagszeitung oder ist es der Ding gewesen. Und am Tag danach bin ich nach dem Slalom zum Sigi Vogelreiter und zum Kurt.
Das war der Chef bei Fischer, als ich Fischer gefahren bin. Sigi war der Chef.
Der Vorgänger von Sigi war Kurt Danksagmüller. Und die haben neben dem Zielraum haben die so ein Apartment gehabt, wunderbar an der Sonne. Ich hatte Feierabend, die sind da draussen gehockt mit einer Kiste Bier. Und dann bin ich zu denen gehockt, auf ein Bier. Plötzlich kommt der Herminator. Das Rennkombi immer noch an, obwohl er seinen letzten Einsatz oder 24 Stunden vorher hatte. Habt sie auch Bier für mich? Selbstverständlich, oder? Das war etwa am Nachmittag um 2 Uhr. Am Abend um 8 Uhr sind wir immer noch dort gehockt. Und der damalige ÖSV-Slalom-Trainer Gerd N. ist immer wieder gekommen: Ja, Mann, du musst jetzt ins Hotel gehen und packen, wir müssen zum Flughafen. Geh weg, oder ich komme schon nach Salzburg. Oder? Er ist dann nachher, an diesem Abend ist er nicht geflogen. Oder? Ja. Er ist dann dort geblieben. Bösem Après-Ski oder und ist dann am nächsten Tag heim. Das ist schon so ein klassischer Meier. Einfach wirklich.
Wenn es raus darf, dann explodiert es.
Aber das ist eben das, oder, was beispielsweise einem Marcel Hirscher wahrscheinlich gefällt hat, oder, das Ventil aufzumachen. Mhm. Und darum ist ja heute, wenn ein Marcel Hirscher über seine Zeit im Weltcup redet, oder, der kommt ja immer Frust vor. Oder erzählt immer oder, von dem extremen Druck, den er hatte, wo er fast ist draufgegangen. Oder? Ja. Das gehörst du bei einem Meier und bei einem Odermann praktisch nicht, weil sie eben zwischendurch das Ventil aufmachen. Und der Meier, wie der Odermatt, oder, sagen immer, du kannst, wenn du einen besonderen Erfolg eingefahren hast, dann musst du den auch feiern. Das muss raus. Ich meine, die Gefühle kannst du ja nicht konservieren, bis am Ende der Saison. Und ich glaube, der Marcel Hirscher war das Gegenteil. Die grösste Party, die er gemacht hat, war nach seiner 6. Weltcup-Kugel, wo er die Freundin dabei hatte. Und wo er seinen Medienmann gefragt hat, du, Mensch, darf ich eine Flasche Wein aufs Zimmer bestellen? Oder?
Okay.
Das war der Marcel Hirscher. Oder?
Ich finde immer, es ist schwierig, wenn du vorhin Sportarten vergleichen, jetzt vergleichen wir ja auch ein bisschen. Aber das ist, meine, das ist Fakt, dass die Emotionen Raum bekommen dürfen. Eben, Peter Metter hat es angesprochen, Kampfkünstler, dass es eine extreme also ein Heiliger verursacht oder initiiert. Ja. Ich zum Beispiel, ich habe es auch nicht gemacht, ich habe das Zeug auch unter den Teppich gekehrt. Ja. Ich darf auch jetzt noch mich mit diesen Sachen beschäftigen, ja. Emotionen. Ja. Aber das ist der eine Bereich. Es hätte schon auch raus können. Also eben, du hast vorhin gesagt, die Alarmfahrer sind Psychos. Ja. Wir haben schon auch auf den Putz gehauen und es ist ja kein Geheimnis, dass die Skifahrer können festen und meistens eben auch tun, auch mal abseits von der Piste. Ja. Einfach sich nicht verletzen dabei.
Ja, ja.
Oberstes
ja.
Gebot. Ja. Ich komme gerne noch zu dem Thema.
Du hast mich noch gefragt, oder eben ein Highlight-Interview. Ich habe noch
was anderes. Du hast gesagt, zwei. Richtig.
Ja. Franz Beckenbauer und Maria Riesch.
Oh, wow.
Der Manager und der Mann von der Maria war ja gleichzeitig der Manager von Beckenbauer. Und ich hatte jetzt Lake Louise, hat mich irgendwann einmal gefragt, oder ob ich ein Interview machen mit der Maria. Und ich sagte, ja, will ich schon, aber ich will den Beckenbauer dazu. Weil Maria allein haben wir schon ein paar Mal gehabt, oder? Aber ja, gut, ja, das organisieren. Haben wir dann gemacht, vor Kitzbühel 2013. Und das ist wirklich, also der Beckenbauer war ja so eine wohltuende Figur gewesen, weil er völlig einfach das ausgesprochen hat, was er gedacht hat. Was ja atypisch ist bei diesen Top-Shots. Oder? Die haben ja heute vielfach einen Manager, der ihnen genau sagt, zu was dass er etwas darf sagen und zu was nicht. Oder? Immer in der Weltsportart, im Ski ist es natürlich nicht so. Marco Odermatt sagt auch, was er denkt. Oder? Ja, aber im Fußball ist das so, und der Beckenbauer der hat einfach rausgeblasen. Oder? Und das hat irgendwas von dort angefangen, wo ich den Beckenbauer gefragt habe, wenn das er eigentlich gemerkt hat, dass der Markus Höfel mehr will sein als nur der Manager von der Maria Riesch. Weil, das muss man vielleicht noch vorausschicken, der Markus Höfel hat ja dann Franz Beckenbauer den Auftrag gegeben, der Mutter von der Maria Riesch anzuläuten und zu sagen, dass er sie managen möchte.
Ja.
Hat der Markus Höfel gewusst, wenn der Beckenbauer bei der Mutter Riesch anläutet, dann macht das mehr Eindruck, als wenn der Markus so Höfel anläutet. Genau. Und dann habe ich eben den Beckenbauer gefragt, wenn das er gemerkt hätte, oder, dass der Markus mehr will, oder, von der Maria als nur Manager sein. Dann sagt der Beckenbauer wortwörtlich, ob ich von Anfang an gewusst, dass der Lakai mit dir in die Kisten will. Oder? Und dann kommt der PR-Manager, der zusammenzuckt und sagt, Franz, der Marcel, der schreibt das so. Ja, so ein Schreiben ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und dann am Schluss von diesem Interview habe ich gedacht, ich tue ihr vier Fragen über Fußball stellen und ihm vier Fragen über Ski. Und sie haben ja während dem Interview so da, oder wie wenn sie sich bestens würden auskennen in der Sportart vom anderen. Und hat aber bei der ersten Frage schon von der Maria gemerkt, dass die keine Ahnung hat von Fußball. Und beim Beckenbauer habe ich dann gefragt, als erstes, wer hat im letzten Jahr, also dann 2012, den Rekord am Hahnenkamm aufgestellt in der Abfahrt? Ja, Franz Klammer.
Nein.
Und dann hat Maria gesagt, nein, Franz, nein, es ist ein Schweizer. Ach so, ja, der Zubricken. Nein, Franz, es ist ein Schweizer mit C. Und dann hat er gesagt, es ist ein Schweizer, der mit C anfängt und mit Üsch aufhört. Und dann hat der Beckenbauer gesagt, ach so, ja, der Lassegüsch.
Lassegüsch.
Ja.
Lassegüsch, okay,
ja, fast. Genau, fast, oder? Lassegüsch. Nein, das ist ein legendäres Interview.
Okay, das ist Wasserwort legendär.
Ja.
Ich habe voran dich unterbrochen und zum Glück.
Ja, ich habe dich unterbrochen, was mir leid tut.
Nein, oder? Zum Glück hast du mich nochmal unterbrochen. Da kommt er noch viel.
Ja.
Wir sind auch schon so Moment in das. Wird auch länger gehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge mit dem Marcel. Ich möchte noch auf ein Thema kommen, das den Skisport anbelangt. Die Haufen Verletzungen in diesem Jahr.
Mhm.
Hast du eine Vermutung, an was das liegt?
Ja gut, ich glaube nicht, dass wir mehr Verletzungen hatten dieses Jahr als andere Jahre. Es hat einfach dieses Jahr viel prominentere verwünscht, oder? Und Ja, oder ich meine, wenn sich nach dem Sturz von Alexander Amod Kilde in Wengen alle haben beschwert, oder, über das Programm und über die FIS. Ich meine, ich habe das auch nicht gut gefunden, dass man bei den Klassikern noch weitere Rennen hat eingeschoben. Habe ich nicht verstanden. Aber da muss man natürlich schon auch sagen, wenn ein Kilde, der schon am Mittwoch im Training ist, krank war, am Zwängen, und sich sein gesundheitlicher Zustand, also der Zustand von also seine Grippe, nicht zurückentwickelt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man mit einer Grippe die längste Abfahrt vor der Welt fahren kann. Ja, dann wird es halt schwierig. Und dann muss man sich nachher auch wundern, wenn man halt wenn im Ziel S der Tank leer ist und wenn man dann halt nachher stürzt.
Ich habe gleich so für mich, also von der Beobachtung her, ich bin natürlich nie mehr so drin wie du, habe ich das Gefühl, was aber anders ist, was du auch schon angesprochen hast heute. Ich meine, die ganze Social-Media-Geschichte hat es nicht gegeben. Du hast nicht nur einen Insta-Kanal oder einen TikTok-Kanal bedient nach dem Rennen als Athlet selber. Oder hast du das Management, was du machst, aber zum Teil auch selber. Und bekanntlich geht deine Energie dorthin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und du hast nicht unerschöpflich Energie. Und ich habe schon das Gefühl, dass das könnte ein Punkt sein, dass einfach viel mehr Ablenkung sonst noch ist durch die ganze Social-Media-Geschichte. Und
ja, aber du hast es ja gerade gesagt, Raphael, die meisten machen es ja nicht selber. Also ich meine, bei einem Kilde oder, ist ja beispielsweise oder, die PR-Managerin von der Schifrin, die seinen Instagram-Kanal füttert. Aber also er lässt deren einfach irgendein Bild oder einen Clip durch und den Rest macht sie nachher. Ich glaube nicht, dass er aufgrund von dem oder viel Energie verpufft. Ja, ich frage mich einfach dort.
Mehr
einfach
Medienpräsenz im Allgemeinen. Ja. Oder ist das im Vergleich zu früher noch mehr? Also nicht, man muss nach dem Rennen noch mehr Orte auftauchen, wenn man gewonnen hat. Als vorher. Also, ich meine, weißt du, so, nicht nur Social Media,
sondern auch Medien. Gut, aber der, der ja von allen das gröbste Pensum ja, muss absolvieren muss, ist der Marco Odermatt, ja. Oder, der praktisch nach jedem Rennen zwei Stunden später ins Hotel kommt als alle anderen. Und der macht mir ja aber mit den frischesten Eindruck.
Ja.
Gut, der Marco, muss man sagen, oder, ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Oder? Also hat,
ja, ohne Umfeld. Oder, hat, das stimmt sehr viel
hat
zusammen.
Super Eltern, hat mit Michael Scheindorfer, einem Manager, wo das Picobello macht. Er hat besitzen, oder, der beste Konditionstrainer kam mit dem Kurt Kotbauer, den verliert er jetzt leider Gottes. Aber nein, ich glaube nicht, dass das zu einem grossen Substanzverlust führt. Das Einzige, was ich mich einfach beim Thema Social Media oft frage, dass sie nicht mehr Wert auf eine gewisse Qualität legen von dem, was sie posten. Mhm. Also ich habe es jetzt peinlich gefunden, was alles aus dem Krankenzimmer vom Kilde ist gepostet worden. Also wenn irgendwas, was durch eine Schifrin dort am Bett ist und ihm den Brei reinlöffelt und das rauslässt.
Ja, peinlich ist...
Ja,
also ich finde...
Nein, es ist Geschmackssache, oder?
Ja, also, Geschmackssache, ja, sehr. Also ich finde es auch...
Ich finde das...
Ja, das muss wirklich jeder selber wissen.
Oder wenn es irgendwas, was durch zusammen oder irgendwie der David Beckham, Victoria Beckham, Tanz aufführen, alles so Zeug. Hätte ich jetzt.
Ja, ist eine andere, ein bisschen andere.
Ich finde, das passt nicht, zum Kilden. Also. Aber das ist eine andere Frage.
Die nächste Frage. Was kannst du. Nein, nicht was kannst du. Was tust du am liebsten? Skifahren, Shooten oder Schwingen?
Skifahren.
Ja. Kannst du am besten.
Ja, ich bin mit den Ski auf die Welt gekommen. Mhm. Oder? Und eben in dem St. Stephan, wo ich aufgewachsen bin, dort hast du in der freien Zeit im Winter hat's keine andere Option gegeben.
Mhm. Bist du mal Skirennen gefahren?
Ich bin auch Rennen gefahren, aber nicht gut.
Also
mir ist die Nervenstärke vom Odermatt ist mir zum einen abgegangen, nebst dem, dass ich technisch bei weitem nicht so gut war. Aber ich bin sehr gerne Skirennen gefahren trotzdem. Oder? Aber ich bin im Training viel, viel besser gefahren als in den Rennen.
Ja.
Hatte das bei IO-Rennen gefahren, etwa bis in die 7. Klasse.
Ja.
Und dann habe ich noch angefangen, Hockey zu spielen. Aber natürlich viel zu spät. Und ja, im Sommer habe ich natürlich geshootet.
Wir bleiben beim Sommer.
Ja.
Ich muss dich mal, ich weiss noch, was alles kommt, nicht abklemmen in dem Sinn. Ganz dezent wird die Sportart wechseln nach dem Skifahren. Gehen wir ins Sagmel. Das ist so der Bereich, wo du auch berichtest. Mein Papi ist in den frühen 90er Jahren schon mal Kunditrainer vom in den Schweizer Schingerverband.
Hasler Geni, Knüssel.
Ja, genau. Ist, ja. Also Kunditrainer, ja, ist dann angefragt worden, ob er sie begleiten will. Also du hättest es ja noch nicht gegeben in dem Sinn. Und der ist natürlich immer jedem Schwingfest gewesen. Und dann ist das so ein bisschen bei uns, irgendwann hast du auch mitbekommen, ja, es gibt Schwingen, Schendsport. Ich bin dann irgendwie, ich glaube, ich war an drei Schwingfest, wo sie fairerweise sagen, dabei ist im Stoss und zweimal am Eidgenössisch in Aarau 07 und 10 in Frauenfeld. Und das notabene nicht unbedingt wegen Schwingen, sondern wegen drumherum. Ja. Und ein guter Freund von mir, der Marco, hat das Militär gemacht mit dem Stucki-Kriegeli. Mhm. Also du noch nicht, Sportler jetzt. Mhm. Und ich weiss, am Frauenfeld haben wir dann, dort hast du jetzt noch nicht so viele Leute gehabt, du hast noch rumlaufen für uns, also rumlaufen kannst du auch jetzt noch, aber du hast noch nicht bald Schwinger gesehen, Betreuer, und ich habe von einer Weiterbildung nachher den Conti-Trainer flüchtig kennt vom Stucki und gesagt, hey, schau, dort ist der Conti-Trainer vom Stucki. Das ist der Stucki sicher irgendwo, oder? Und das ist der Marke, ja, den kenne ich dann schon, und dann ist er gekommen, und dann haben wir eine kurze Plauderung gehabt miteinander, und dann, ich weiss noch, haben wir gefragt, und macht er's? Weil man hat ja schon lange vom Stucki gekriegt, seine Grösse, und ich weiss noch, er hat gerade abgewunken, Conti, und gesagt, ja, das sei einfach mental noch nicht parat. Ich weiss nicht mehr, was mental ist. Mhm. Ob jetzt auch eher der Trainingsweltmeister war oder einfach.
Nein, er war einfach zu lieb. Mhm. Er war lange einfach zu lieb, oder? Und
super. Die nächste Frage war nämlich, was wäre dein Lieblingsschwinger als Person zuerst mal?
Gibt es viele, aber gerade in dieser Generation Stucki, Sempach, Philipp Leinbacher, Adi Leinbacher.
Ja.
Kriegel Schuller,
ja.
Natürlich auch Nöldi vorher, wo mir extrem am Herzen liegen. Wir haben heute Donnerstag, morgen gehe ich mit dem Stucki Hecht essen auf Erlach.
Ja.
Haben wir Tradition.
Ja.
Seit ein paar Jahren. Seine Frau Cecil ist in Erlach aufgewachsen. Und dort gibt es das wunderbare Amtshäuschen, wo der Danu Moran führt. Und der serviert wirklich einen legendären Hecht. Und dann gehen wir mindestens einmal im Jahr Stuckis und ich dort Hecht essen. Ich habe mit dem Kriegel eine grossartige Zeit erlebt, 2014.
Mhm.
Da sind wir vor dem Skiweltcup Speed-Auftakt in Lake Louise sind wir auf Philadelphia seinen Freund Mark Streiken besuchen. Und dann haben wir eben zuerst, weil der Streit dann bei den Philadelphia Flyers ein Auswärtsspiel in New York hatte, haben wir zuerst gesehen, wir machen ein Fotoshooting am Times Square. Und dann vergesse ich nie, oder? Dann sind wir vor dem Abflug zu Zürich, kommt der Kriegeli, so mit einem dünnen Under Armour Hoodie. Und dann sage ich, hast du die dicke Jacke in der Koffer? Und das war dann oder irgendwie 17. November. Nein, wieso? Und dann sagte ich, New York um diese Jahreszeit. New York ist ja geografisch auf der gleichen Höhe wie Napoli. Und dann sagte ich, ja, aber geht ein bisschen heftiger Pisa dort. Oder? Dann sind wir gelandet an dem JFK. Der Fotograf und ich schon draußen, dann kommt Kriegel raus. Zuckt zusammen, hat etwa minus 14 Grad gehabt. Oh, ist fein, ein bisschen fresco. Und jetzt haben wir gewusst, wir haben noch 2 Stunden bis zu dem Fotoshooting mit dem Streit am Times Square. Wir müssen dann eine Jacke holen.
Ja, ich finde kaufen, Jacke für dich, Rico.
Ja, jetzt haben wir gedacht, in Amerika, im Land XXL, ja, ist das kein Problem. Aber wir haben keine gefunden an diesem Abend. Mhm. Und darum hat der Kriegel oder, mit dem Streit das Shooting am Times Square bei minus 14, 15 Grad in seinem dünnen Under Armour Jäckchen machen müssen. Ist hat sich einen abgefroren. Mhm. Und am nächsten Morgen haben wir hier im Big and Tall haben wir hier die 4XL, die er trägt, haben wir den gefunden. Oder?
Die Liebling im Sagmehl, also jetzt als Schwinger,
als Schwinger.
Technisch, oder technisch einfach als Auftritt im Sagmehl.
Ja, ich bin ein grosser Anhänger von Pirmin Reichmuth.
Ja.
Ich sage, weil er einfach mit der vielseitig Schwinger ist und ein unglaublicher Athlet. Also ich mag mich noch erinnern, wo er im 14. im Schlussgang ist, am Innerschweizerischen als ganz junger Bursch. Da war er noch eigentlich, ist er irgendwie knapp 100 Kilo gewesen. Körperlich hat man natürlich gesagt, oder ja, schmächtig oder, für im Reich der Bösen. Und jetzt ist er beim Tommy Herzog, der dann auch den Tiger geweckt hat im Kriegel Stucki. Unter dem Tommy Herzog ist er zu einem 133 Kilo schweren Muskelpaket gereift. Grossartiger Athlet. Natürlich der Sammy Giger, oder? Aber den grössten Respekt habe ich wirklich vor dem Joel Wicki.
Ja.
Weil, wenn man einfach in Betracht zieht, oder, dass der irgendwie mit 1,83, oder? Die ganz grossen Kaliber so unfassbar rauskürzen kann. Das ist für mich etwas vom Eindrücklichsten, was es gibt im Sport.
Schwinger, die nicht mehr tun.
Und also, was ich noch zum Joel möchte sagen, oder, du hast ja heute, ist ja du bei immer mehr Spitzenschwinger die Entwicklung Arbeitspensum reduzieren. Mhm. Beim Joel ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Oder? Also er hat eine Bauerei übernommen, hat ein Packerunternehmen eben trainiert wie ein Baby. Ich frage mich dort wirklich, wie der regeneriert. Mhm. Das muss ich dir ja nicht sagen. Also Regeneration ist etwas, ist ja gewinnbringend. Ich frage mich manchmal, wo die Regeneration findet. Oder? Aber offenbar kann er eben beim Arbeiten regenerieren. Beim Bauern und beim Packern. Es ist nicht anders möglich. Aber was er aufführt, ist unfassbar.
Ja, das ist das, was du gesagt hast. Also, wenn etwas Freude macht, dann kann das, das ist es wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ja. Oder? Dann ist es sogar eine Tankstelle.
Ja.
Oder?
Ja.
Was sind wir vorhin gewesen?
Aus der Vergangenheit hast du mich noch
etwas gefragt. Ja, genau, Schwinger aus der Vergangenheit. Also ich bin aufgewachsen und es hat immer geheißen beim Elternhaus, ganz klar, der Beste, was ich gegeben
habe. König ohne Krone, Geni hast
du. Nein. Ja gut, das ist Geni Schrenz, das ist eine andere Story. Ja. Nein, die Jörg Abderhalde, also von der Vielseitigkeit her und was die können haben. Mein Papa ist ein Fan, sagen sie so. Und dann,
er hat den Schwingsport natürlich revolutioniert. Oder? Mm-hmm. Das kann man schon sagen. Erstens einmal war er der Erste. Der Erste eben eigentlich auch nicht. Ich meine, schon ein Geni Hasler, oder? Hat sehr professionell trainiert. Und vorher auch schon der Endschläpfer. Oder? Mm-hmm. Aber der Jörg war der Erste, der das Arbeitspensum wirklich extrem normal reduziert hat. Sich noch mehr auf den Sport konzentriert hat. Und eben natürlich, ich meine, der ist aus dem Stand wie am Boden überragend gewesen. Das ist also wirklich, was ich leider nicht erlebt habe, aber wo mein Vater immer gesagt hat, der grösste Rudi Hunsberger.
Ja.
Ich meine, Rudi Hunsberger, es war eine andere Zeit gewesen, die 60er, 70er Jahre. Aber extrem viele starke Männer hat es auch dann rum gehabt. Ich meine, oder Kari Mehli.
Ja, Kari Mehli.
Also wenn man logischerweise auch nie live erlebt, aber von dem erzählt man sich absolute Wundergeschichten. Mhm. Und wenn man gesehen hat, dass der Rudi Hunsberger oder mit 18 den Brünig gewonnen hat und bis jetzt der Einzige ist, der am Brünig mit der Maximalpunktzahl gewonnen hat, mit 60 Punkten. Ja, aber auch da, man kann die Zeiten nicht miteinander vergleichen.
Sind beim Gleichen.
Man sagt immer, oder, es ist früher vielseitiger geschwungen worden. Auf der anderen Seite sind es heute ganz sicher athletischer.
Mhm.
Oder?
Definitiv. Das ich denke, also es ist explosiver geworden, schneller. Sinn, also wie im Fußball ist auch eindrücklich, wenn man es sieht, oder? Es wird alles grundsätzlich
wird. Aber gleich, weißt, wenn du so auf der SRF-Seite gehst die Highlights von diesen Eidgenössischen anschauen, dann siehst du halt eben den von einem Hunsberg, der hat einen unfassbaren Zopf drauf.
Ja.
Und ich habe mal noch kurz vor dem Tod vom Rudi Hunsberger habe ich ein Doppelinterview gemacht ab der Halde Hunsberger. Und dann ist dann natürlich die Frage gekommen, was habt ihr das Gefühl, wie wäre das Duell zwischen euch beiden ausgegangen? Und beide haben gesagt, gestellt.
Ja.
Und wenn wir gerade beim Thema Hunsberger sind, dann kommt das wahrscheinlich die Geschichte, die mich am meisten bewegt hat in meiner Karriere als Journalist. Und das war, der Rudi hat ja aufgrund von einer verunreinigten Spritze, die er bekommen hat in den frühen 2000er bis zu seinem Tod, eine unglaubliche Leidensgeschichte durchgemacht. Immer wieder ins Spital müssen oder und wirklich am Schluss körperlich Zerfall. Und das war am Donnerstag, vor dem Schwegalbschwinget 2018, wo mir sein Sohn Remo anruft und sagt, los, am Samstagmorgen wird sich der Rudi mit Exit verabschieden. Mhm. Und das ist sein Wunsch, weil er mit dir immer gut zusammengearbeitet hat, dass du das veröffentlichen tust. Ja. Und jetzt habe ich natürlich mit den Leuten geredet auf der Redaktion, wie tun wir das abhandeln, der Unfall, und dann hat der Sonntagsblick Blattmacher Dani Leu hat ganz klar gesagt, das ist unser Einstieg, also die ersten 6 Seiten Rudi Hunsberger.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich am Donnerstag angefangen zu schreiben über den Tod vom Hunsberger, oder? Am Freitag am Abend, am 6. Uhr, hatte ich alles parat, also dass ich nur noch, wenn die Meldung kommt, nur noch auf den Knopf drücken muss. Und dann bin ich meine damalige Freundin, die hat dann eine Bar geführt. Und dann bin ich richtig eine Gas rauf, weil das hat mich, das ist mir so nachgegangen, ich konnte den Rudi so gut mögen. Und dann bin ich irgendwann um Mitternacht bin ich heim, ziemlich eine auf dem Sender gehabt. Und dann habe ich aber noch das Bedürfnis gehabt, einem Rudi ein SMS zu schreiben, quasi mit dem Inhalt. Ich habe auf der einen Seite Verständnis, oder, dass er nichts möge.
Mhm.
Auf der anderen Seite würde ich mir einfach wünschen, dass er sich noch mal anders überlegt. Mhm. Aber dann ist dann nachher am nächsten Morgen, um 10:30, hat mir der Remo wieder angerufen und hat gesagt, ja, jetzt ist es passiert. Der Vater ist gestorben. Das ist mir eingefahren.
Das verstehe ich. Ja, also, das sind dann auch Storys, ja, die tief gehen.
Ja, das ist mir. Ja, das ist
nicht nur Marco oder Mats, gell?
Ja.
Hast du eine verrückte Story sonst, egal auf welche Richtung das sie geht, wo noch willst teilen mit uns?
Es gibt so viel. Weißt du, und ich wurde ja immer wieder gefragt. Oder das ist übrigens. Wir hatten Tradition im Bibelkrieg mit Marcel Hirscher.
Also Schwingen vor allem, habe ich eigentlich gemeint.
Ja, ich komme nachher wieder auf die Schwingen zurück. Oder? Wo der Marcel Hirscher immer in unser Apartment ist, einmal zu Nacht essen. Ja. Oder? Und dann haben der österreichische Kollege und ich dem Hirscher immer so unsere verrücktesten Geschichten erzählt. Und dann hat er mal gesagt, warum schreibt sie nicht ein Buch über das?
Mhm.
Und ich finde...
Also wenn du darfst, gell,
heutzutage. Das machst du eben nicht. Oder? Es gibt, ich sage immer, mir ist das wahnsinnig wichtig, dass die Athleten um mich herum ein Privatleben haben. Wenn ich mit denen irgendwo durch im Ausgang bin, dann sind das einfach für mich keine Rennfahrer, sondern es sind Privatmenschen. Und alles, was dort passiert, oder, das bleibt eben irgendwo durch, das bleibt unter Verschluss.
Mhm.
Und darum würde ich nie ein Buch schreiben, oder, mit den verrücktesten Erlebnissen, die ich hatte, ob sie Skifahrer sind oder Schwinger. Eine Geschichte ist sicher, die ich erzählen darf, war, ich habe 2011 vor einem Mundspunnen schwingert. Da habe ich eine Talkshow geschaut mit Frank Elsner.
Mhm.
Und dann kommt dort plötzlich kommt einer rein, ehemaliger italienischer Gastronom mit einem Alligator. Und dann hat der Alligator aufgelöpft.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich könnte mal mit den Schwinger die Bösen eine Serie machen, böse Tiere. Die Bösen irgendwie mit einem bösen Tier auf dem Bild. Das ist natürlich der Alligator. Oder? Mit wem mache ich den Alligator? Dann habe ich dem Gastronom, der beim Frank Elsner war, aus Frankfurt, der jetzt heute eben daheim Alligatoren hat, habe ich angerufen, ob das möglich wäre, oder? Ob ich da mit einem Schwinger ein Shooting machen könnte. Und dann sagte er, selbstverständlich. Gut, null die vorher. Dann gefragt, oder, würdest du das machen? Dann sagt er, ja, selbstverständlich. Oder? Dann gesagt, jetzt müssen wir einfach über das Datum reden. Wann können wir das machen? Weil eben, das war im Sommer, wo die Schwinger am Wochenende streng haben und unter der Woche hat er nötig gearbeitet. Dann sagt er, ja, der letzte Juli-Sonntag. Dann sage ich, aber da bist du ja mit den Nordostschweizer Gast auf dem Brünig. Ich boykottiere den Anlass wegen einem Vorstandsmitglied, der der Krache kam.
Okay.
Oder? Und das Motto lautet, lieber ein Alligatorschwanz als ein Brünnigkanz.
Okay. Das war der Headliner gewesen. Nein, sag ich.
Das ist tatsächlich, oder? Das haben wir als Headline gemacht.
Okay.
Ja, das war so gewesen. Also,
ich hoffe, die Schweizer haben es ihm verzogen.
Ich glaube, er ist dann nachher, zwei Jahre später, ist er auf, oder drei Jahre später ist er auf eine Brünnig zur Versöhnung kommen mit dem OK-Mitglied. Alles gut.
Mhm. Okay. Doping im Schwingsport. Wir haben natürlich einen Fall gehabt, oder einen Bekannten. Es gibt mehrere, die aufgetaucht sind. Also, ich kenne es von meiner Zeit. Ich bin zweimal getestet worden. Durch Swiss Olympic Tourno, jetzt ist es Anti-Doping. Aber Schwingsport ja, ist ja eh kein Profibetrieb, verdient in Anführungszeichen kein Geld. Mittlerweile hat sich das ja verändert und jetzt werden ja auch Dopingkontrollen gemacht und dann sind auch schon die ein oder anderen eben positiv getestet worden.
Sag mir eine Kraftsportart, wo Doping keine Rolle spielt. Oder?
Schwierig,
Und wie du richtig gesagt hast, es geht mittlerweile mit Schwingen um viel Geld. Also wieso sollte dort nicht getoppt werden? Oder? Ich sage einfach, Martin Grab ist einfach dumm reingelaufen.
Oder? Also die Vermutung habe ich auch, Vermutung. Ich meine, schlussendlich ist ein Test,
und das ist naiv, positiv. Oder irgendetwas geschluckt, wo er nicht genau gewusst hat, ob jetzt das auf der Liste ist oder nicht. Ich kann mir es fast nicht anders erklären. Oder? Aber im Endeffekt rein für die Hand ins Feuer legen, kann ich von dem her verkennen.
Mhm.
Also es sind immer wieder Fälle passiert, oder, wo ich gedacht habe, also der definitiv nicht und dann ist der positiv getestet worden. Also,
ich bin da im 2000, das ist die, wo ich FIS-Rennen verfahren habe, die erste FIS-Saison, bin ich an der Schweizer Meisterschaft mit dem Mike von Grünig am Lift gewesen, nach dem Slalom. Und dort hat der Slalom gewonnen, Schweizer Meisterschaft. Ist aber nicht der erste geworden, es sind zwei Österreicher, der Marinak, also junge Österreicher, sind die schneller gewesen als er im Slalom, aber ich meine, der Mike muss gleich noch Schweizer Meister werden. Und dann sind wir am Lift drauf und haben sie Durchsage gegeben, ja, Dopingkontrolle. Und da habe ich so gesagt, ja, ist ja am Skifahren kein Thema. Weißt du, so ein Spruch bin ich 16. Und er hat gesagt, oh doch, wenn du wüsstest, also so quasi wenn du wüsstest.
Ja, ja.
Und dann gibt es ja schon auch Diskussionen, eben Ende 90, wie haben die Österreicher ausgesehen mit ihren Hälsen. Da hat es ein bisschen übertrieben, oder, Hermann Mayder, die Zeit. Ich finde es immer wieder ein spannendes Thema.
Ich finde es einfach extrem heikel, oder, wenn du irgendetwas, was durch eine, über ungelegte Eier redest, oder. Es ist...
In dem Fall reden wir jetzt über ein rundes Ei.
Ja.
Wir sind schon
das
Zeit
dran. Nein, cool. Mit tut irgendetwas, was durch nachher es entsteht, nachher ein Generalverdacht, oder, wo auch wieder nicht in der Ordnung ist. Mhm. Oder? Also, ich glaube sehr wohl daran, oder, dass es einen Haufen saubere Athleten gibt.
Ganz sicher.
Da glaube ich dran.
Eher nach Sportart. Aber, ich tue es mal so provokativ.
Nein, aber ich habe es jetzt so im Schwingen gemeint. Oder? Also,
Schwingen, ja, da bin ich, glaube ich, am Schwingen. Obwohl es nicht dermassen.
Wir können nicht ausschliessen, dass es auch in dieser Generation schwarze Schafe gibt. Das können wir einfach nicht. Oder?
Das Runde Ei ist der Fußball. Ich habe selber auch geshootet und bin jahrelang in dem Business tätig gewesen oder darf jetzt noch als Physio beim FCZ, BIB, jetzt beim FC Baden. So ist natürlich Fußball auch ein grosses Interessenfeld nach wie vor von mir, nicht mehr so stark wie früher. Ich erinnere mich natürlich gerne zurück an Göpsige 4 2014 auf dem FC-Platz mit den 3-4'000 Ultras, Pyros zündet etc., Stadtclub, auf dem Balkon oben, so einen Moment, gehen schon tief rein und machen vor allem für mich auch die Faszination um Fußball aus. Also ich liebe so ein bisschen die Kurvenchoreos. Nicht Böller, ist jetzt auch in der Riesenthematik aufgekommen, die man jetzt nicht anschneiden will, aber die Choreos und die Pyros sehen einfach geil aus. Also ist so ein bisschen, ich bin immer empfänglich für so Zeug.
Grossartig, geht mir genau gleich.
Natürlich nicht eben
und ich bin immer wieder beeindruckt ab dieser Kreativität,
ja, unglaublich.
Die also ich werde den ein oder anderen Mal als Schlagzeilenmacher beim Blick einladen, gerade aus der FCZ-Zeit.
Ja, Zeugkurve oder auch Kurve Sud oder Ambri ist auch unglaublich, was die machen, oder? Welche Fans werden das Jahr Pyros zünden an den meisten vier in der Super League?
Obwohl ich Berner bin, hoffe ich nicht IB. Ich kann mit IB nie etwas anfangen.
Okay.
Ich bin eben früher mit dem Virus für den holländischen Fußball infiziert worden, aber in der Schweiz habe ich sehr wett immer cool gefunden.
Ja, das wäre das ja möglich. Das würde gut tun.
Und, ich finde, es wird wahnsinnig gut. Ja. Es wird wahnsinnig gut tun. Oder erstens mal wieder ein welscher Club. Und dann. Ja, das ist einfach irgendwie das Servette, das ist immer so für eine gewisse Eleganz gestanden. Mhm. Natürlich, oder wo ich bei Kim war, oder hatte Spieler wie ein José Sinval. Das ist einer der ersten richtig guten Brasilianer, der in der Schweiz gespielt hat. Dann hatte es natürlich der Karl-Heinz Rummenigge, oder der ist mit 30
das ist unglaublich.
Quasi erflusst von seiner Karriere, oder? Ist der in die Schweiz gekommen. Darum hat mich der Club und auch mit der Farbe das Können, oder das hat mich immer fasziniert. Ich hoffe, dass er Meister wird. Ja.
Ich hoffe auf FCZ. Lange nicht.
Wäre das nicht mehr hoch gewesen.
Nein, lange nicht. Ich habe ein oranges Shirt an. Wer wird es in Holland machen?
Eindhoven.
Ja. Beschwey.
Beschwey.
Oder wie sagst
du? Deicher Feyenoord.
Was sind die? Ich habe keine Ahnung, was sind die voraus?
Sie sind etwa 9 Punkte vor. Okay. Vor Feyenoord, Ajax, die in dieser Saison völlig abgekackt zu meinem Leidwesen. Sie sind 5. Mit über 20 Punkten Rückstand. Mhm. Also Eindhoven wird das machen mit dem Peter Bosch.
Ja.
Wo ja wahrscheinlich viele Schweizer als ehemaliger Dortmund-Trainer kennen, ist dann ein bisschen an seiner überoffensiven Spielweise gescheitert. Hat dann das Dortmund, glaube ich, die ersten 8 Spiele souverän gewonnen, aber dann ist man gröber abgehackt, hat dort dann auch die Zeitung müssen gehen, ist dann auch auf Lyon. Und jetzt ist er bei Eindhoven und macht dort einen richtig guten Job. Also man hat jetzt auch gesehen, die Champions League gegen Dortmund. Eindhoven war eigentlich besser.
Mhm.
Feyenoord war letztes Jahr Meister. Hat ein paar richtig gute Junge jetzt für Oranje rausgebracht.
Mhm.
Kann ich sagen, ihr werdet an der
Euro. Das ist die nächste Frage. Ja. Wer kommt weiter? Oranje oder die Schweiz?
Ja, ich hoffe Oranje. Also,
Final?
Beide. Ich weiss,
ist es möglich?
Also, spielerisch.
Ich glaube, jetzt sind wir im Träumen, aber wir dürfen das mal.
Spielerisch hat Oranje auf jeden Fall drauf.
Ja, aber eigentlich immer nicht.
Ja,
eigentlich.
Wir scheitern immer über die eigene Mentalität.
Okay, wie meinst du das?
Man hat mit dem Van Gaal, ich bin ja ein riesengroßer Fan von Louis Van Gaal, weil der mal hat aufgehört, oder, mit dem Hurra-Fußball spielen. Also halt einfach wirklich einen nüchternen Fußball mit wenig Ballverlust. Aber er ist ja für diese Spielweise in Holland, hat man ihn ja fast gelüncht. Weil in Holland erwartet man von einem Trainer, dass man 4-3-3 spielt. Mhm. Und ich meine, wenn man die offensiven Mittel dazu hat, ist ja das okay. Oder? Aber ich sage, du hast im Moment in Holland, du hast keinen Robben, du hast keinen Van Persie, du hast Leute wie Daniel Malen, wo ein grosser werden kann, aber er ist im Moment oder noch nicht auf dem Peak. Mhm. Dann hast du Cody Gakpo bei Liverpool, der ohne sehr guten kann werden kann, es ist aber im Moment noch kein ganz grosser ist. Und dann hast du die Wunderdeute Memphis Depay. Mhm. Du hast aber ein Überangebot an einen Verteidiger.
Ja, immer.
Also du hast
immer.
Nein, ist nicht immer nicht. So gewesen. Also nein, ist nicht immer so gewesen. Also WM 2010 wären wir Weltmeister geworden, oder? Wenn wir einen guten, dort haben wir Joris Matthijssen und nein. Okay. Der Stam hat sein letztes Turnier 2004 gespielt.
Oh, hoppla, ich bin ein bisschen hinten.
Aber jetzt, oder, hast du Van Dijk, oder? Du hast den Neisen Ake. Von Man City, Matthijs de Ligt, der letztes Jahr zum besten Innenverteidiger ist gewählt worden in der Bundesliga, ist im Moment nur ein Ersatz. Also das sieht ja alles aus oder über die Qualität, die man dort hinten hat. Und dann ist doch eigentlich klar, dass man mit 3 Innenverteidigern spielen oder und 2 Flügelverteidiger. Aber das wollen die Holländer nicht, weil das ist zu wenig spektakulär. Und der Koeman hat es auch schon gespielt, aber er spielt gleich öfter wieder eben in diesem 4-3-3. Und ich glaube, da werden wir einfach wieder mit fliegenden Fahnen irgendwo untergehen. Schwierig. Zumal wir eine brutal schwierige Vorrundengruppe haben. Oder mit den Franzosen, die Österreicher, oder, die jetzt Türken 6-1 haben runtergelassen.
Ja, gegen Deutschland stark gewesen, oder?
Ja gut, aber das ist noch nicht das Deutschland, also die Deutschen haben sich jetzt schon gewollt. Also ich habe die Deutschen, die kommen jetzt gewaltig. Also ich würde relativ viel darauf setzen, dass Deutschland in das Finale kommt. Ich tippe auf ein Finale Deutschland-England.
Okay. Schweiz, wo Gruppenvorrunde...
Ich kann einfach nicht anfangen mit dieser Schweizer Fussballnationalmannschaft.
Okay, also noch nie?
Nein, das ist nicht noch nie. Also ich habe die 94er Auswahl mit Schapwisa, mit Sforza, mit dem Sutter, die habe ich sehr cool gefunden. Das hast du noch nicht richtig erlebt.
Ja, also zum Bregis in School habe ich schwarz-weiß gesehen auf einem kleinen Fernseher, das weiß ich noch.
Ja. Aber die jetzigen Dinge, oder ich finde noch, oder, sie sind völlig überbewertet. Also der Chaka wird jetzt oder, als Wunderakteur abgefeiert. Er macht bei Leverkusen unbestritten einen guten Job. Aber es war jetzt nicht so, gewesen, dass er bei Arsenal überragend wäre in der Premier League. Ist er nicht gewesen.
Ich habe es zu wenig verfolgt, aber wie lange war er bei uns immer? Etwa 5-6
Jahre.
Weißt du, du musst schon nur mal spielen.
Ja, aber erstens hat Arsenal oder dort nie einen Titel geholt, oder?
Das stimmt.
Und der Granit Xhaka ist so ziemlich einer von den umstrittensten wo jeder Captain-Binde trägt. Ja klar, du musst zuerst die Captain-Binde tragen. Der Granit Xhaka ist gut, aber er ist nicht in der Ohr-Kategorie.
In welcher?
In der Königskategorie, in der Goldkategorie. Dann hast du einen Akanji, der bei Liverpool, bei Man City. Oder,
Goal hinten.
Das ist gut. Hast du auf der Goalie-Position, dort bin ich denn die Schweizer Nationalmannschaft wirklich. Ich meine, wenn nach einem Sommer ein Kobel kommt, das ist gross. Aber offensiv ist das sehr, sehr bitter.
Was fasziniert dich an dieser Weltsportart Nummer 1 heisst?
Eben, gerade das Weltumspannende. Oder? Es gibt einfach keine andere Sportart, die diese Welt so bewegt mit einem Turnier. Also weisst du, ich gehe ja gerne nach der Skisaison auf Brasilien. Rio de Janeiro, meine Lieblingsstadt.
Okay.
Und ich bin auch schon beispielsweise während der WM 18 bin ich dort gewesen, weil Orania dort nicht qualifiziert ist. Ich habe gesagt, jetzt brauche ich ganz viel Abstand oder? Zu Europa während dieser WM und bin dann auf Brasilien. Und dann habe ich zuerst mal mitbekommen, was dort abgeht oder so während einer WM. Und jetzt ist ja das in jedem südamerikanischen Land so, in jedem afrikanischen Land in Europa geht die Post. Also nichts anderes zieht die Welt so in Bann wie der Fußball. Mit der Ausnahme USA. Oder dort hat sie sich nach wie vor einfach noch nicht so richtig etabliert. Mhm. Und dann ist es halt einfach schon so, oder? Die Maradona-Geschichte beispielsweise. Also ist die Sportart, ich meine, wenn du ein erfolgreicher Skirennfahrer werden willst, dann musst du einfach einen gewissen Background von daheim aus mitbringen. Mhm. Das kann sich nicht jeder leisten, oder? Mhm. Vom Motorsport wollen wir gar nicht reden.
Ist okay, ja, wenig.
Und Fußball ist einfach wirklich der Sport, wo du quasi barfuß mit einem Ball aus der Gosse raus die ganz grosse Bühne kannst betreten. Und das fasziniert mich schon sehr.
Bist du holländisch Kicker aus Ehrgeiz?
Auch da sind wir wieder. Du kannst Johann Cruyff oder kannst du nicht mit dem Robin van Persie vergleichen. Ja. Ich würde einfach von jeder Generation könnte der eine sagen.
Also, was war deine Lieblingsgeneration? So?
Ja, die Van Persie Robin Generation. Dort habe ich es noch intensiver gelebt.
Ja.
Weißt du, im 88 da waren fast alle Holland-Fan in der Schweiz. Oder? Und mir hat es immer, ich habe eigentlich immer, also ich bin ein Holland-Fan geworden, wo ich im Berner Oberland plötzlich über die Satellitenschüsseln holländische Sender entdeckt habe. Mhm. Weil am Anfang, oder die ersten Jahre, hatte ich nur den Deutsch, den Welsch und den Tessiner und plötzlich Satellitenschüsseln und dann die holländischen Sender entdeckt. Und das hat mir haben die Moderatorinnen gefallen, oder, die dort im Einsatz waren, wunderschöne Frauen. Mir hat die Sprache irgendwie fasziniert und so habe ich dann natürlich plötzlich auch den Fußball entdeckt. Oder? Und das hat dann, am Anfang hat das niemand können nachvollziehen, weil Holland war dort nicht auf der ganz grossen Weltkarte. Gewesen, weil man hat sich ja dann nach 74, 78, wo man im Finale war, hat man sich bis im 88, also bis im 90 niemand für eine WM qualifiziert. Und dann ist man aber im 88 ist die Kühlheit von Basten-Reikart-Generation ist Europameister geworden. Und dann sind plötzlich alle Holland-Fans gewesen, oder? Und das habe ich dann auch nicht so lustig gefunden. Aber dann ist der Holland wieder ein bisschen verschwunden. Und dann habe ich quasi, oder, das wie für mich allein gehabt in der Schweiz. Und das ist ja so, oder? Wenn du etwas für dich allein hast, dann lebst du es noch viel intensiver.
Mhm. Ja, das kann
und ich weiss, dann 2010 bei der WM in Südafrika, da haben ja alle, oder fast alle in der Schweiz, den Robben gekasset, oder? Erstens Bayern München Spieler gewesen, oder? Zweitens ein bisschen bekannt, oder? Für seine Schwalben und so weiter. Und ich habe den Arjen Robben geliebt.
Ja, ich auch. Also ich bin auch Bayern-Fan, okay, wenn man es so betiteln kann. Ja, also Robben ist ganz geil.
Und dann eben Robben oder gepaart mit dem Van Persie, mit einem Wesley Sneijder, der dann oder in einer überragenden Verfassung war. Ja. Das war schon eine sehr, sehr geile Generation gewesen, aber es kommt auch jetzt wieder eine gute.
Okay, sind wir gespannt. Zum Thema Fußball habe ich eine Anekdote, die ich auf das nächste Thema raus will. Aus der Zeit beim FCZ dann zumal. 2013 haben wir 5-1 auf den Sack bekommen, Entschuldigung, in Aarau. Und ich war nicht vor Ort, ich hatte eine Weiterbildung in Macklingen. Und dann bin ich am Sonntag gekommen. Nein, ja, am anderen am Montag ins Training gekommen. Und dann hat es hey, was ist los? Es war eine riesige Aufruhr. Und dann war es so, gewesen, dass nach dieser Sitzung, nach der Krisensitzung, am anderen Tag am Auslaufen, so einen Tag nach dem Spiel, ist, glaub, ich weiß nicht, eine Stunde gegangen, hat der Blick etwas berichtet, wo nur in dieser Kabine innen zu Wort gekommen ist und jetzt haben wir gewusst, es ist ein Maulwurf rum und dann hat es geheissen, wir hätten für uns ja welcher Spieler sein können oder wie auch immer, wie oft kommen Maulwürfe zu dir und wollen eine Story verkaufen, in Anführungszeichen für Geld.
Ich habe das nur einmal erlebt.
Ja.
Und das war, wo es im Schweizer Frauenteam dann eskaliert ist, der Mauro Pini war dann Cheftrainer gewesen. Mhm. Und der Stefan Aplan-Alp war Abfahrtstrainer gewesen, oder? Und der Aplan-Alp hat in diesem Sochi ein bisschen überbordet. Ja,
das habe ich auch noch mitbekommen.
Oder? Und der Bini hat ihn dann abgesetzt, hat ihn heimgeschickt. Und da hat mir einer aus dem Team hat mir angerufen und hat gesagt, ja, was ich dann würde zahlen für die Geschichte.
Okay.
Ja. Logischerweise, wir zahlen nie, also im Ski und im Schwingen kann ich das sagen, wir zahlen nie für irgendwelche Informationen. Und ich glaube, du kannst es ja auch nicht so vergleichen mit dem Fußball. Oder? Ich meine, du weißt ja, wie es ist, der Skizirkus, das ist ein Mikrokosmos. Mhm. Und da bleibt fast nichts geheim. Da geht fast alles irgendwo einmal raus.
Also im Skisport, das Gefühl.
Ja. Und darum bekomme ich früher oder später bekomme ich fast alles oder sehr, sehr vieles von selber raus.
Okay.
Du weißt, du bist ja oft oder auch bist ja in den gleichen Hotel und Zeug und Sachen. Du bist auch, im Fußball bist du viel isolierter. Eine Fußballmannschaft ist viel isolierter als ein Skiteam.
Das stimmt. Ja. Ich finde es. Also im Fußball finde ich es schon verrückt. Wenn der Blick jemanden anzählt, dann kannst du fast immer davon ausgehen, der ist weg. Also das finde ich crazy, so die Entwicklung, das ist meine Wahrnehmung. Ich muss mal wirklich genau nachschauen, ob das stimmt. Das finde ich auch, also, ja, faszinierend tut es mich nicht. Ich finde es spannend, eine Art, okay, also die macht auch ein bisschen zum Teil von den Medien, oder? Nehme ich so ein bisschen wahr als Laie.
Ja, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit nicht nur auf Aufforderung vom Blick, von der Blickschlagzeile zurückzuführen. Ich meine, wenn es in einem Verein nicht läuft, dann ist einfach, oder dann können die Sponsoren oder können wir Druck machen. Und dann sind wir dann vielleicht noch irgendwas, wo durch noch das Züngli an der Waage. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die sind, die wirklich Trainer entlassen.
Wenn du, oder wie kommst du so zu einer Schlagzeile einschlagen? Also wenn du wie so eine Art eine Vision hast und du findest, hey, ja, wenn du geile Schlagzeile willst kreieren, hast du so gewisse Rituale, die du machst, die dir helfen dabei?
Nein, ich muss jetzt...
Kommt das intuitiv auf einen so Tag, okay, in die Richtung?
Aha, du meinst jetzt die Schlagzeile als solches, oder
ja, was? Also Story, ja, also die Schlagzeile... Story, in dem Sinn...
Ja, aber ich denke den ganzen Tag an Storys. Mhm. Wenn Kinder Skirennen sind.
Also sehr visionär unterwegs, wenn so...
Das musst du, weil wenn nachher der Renntag ist, und dann ist es, wenn du etwas Besonderes machen willst, dann ist es zu spät.
Ja.
Das musst du, da musst du vieles, muss in der Schublade rum sein.
Ja.
Du musst wie bei jedem, oder, können, wenn er gewonnen hat, eine Schublade aufmachen, aha, was habe ich für dem oder für hintergründige Sachen in dieser Schublade drin.
Ja. Was für Visionen.
Und dann ist er halt einfach zu haben. Und da ist bei mir telefonieren.
Ja.
Und zwar eben auch im Sommer. Ich meine, es vergeht im Hochsommer kein Tag, wo ich nicht mindestens 10 Skitelefone mache.
Ja, okay.
Oder?
Ja.
Mit Trainern, mit Athleten, mit Serviceleuten. Ich treffe mich auch viel eben im Sommer. Ich gehe viel im Sommer auf den Gletscher natürlich. Ich sage immer, oder, die Gletschertraining, die sind für mich wichtiger, oder, wenn ihr im Ziel rumsteht vom Hahnenkammrennen. Mm-hmm. Weil dort hast du alle Athleten in einer entspannten Atmosphäre. Mm-hmm. Wir haben Kitzbühel im Ziel rum. Oder, das ist im Stress. Oder, und, aber dort lege ich eigentlich die Basis oder für einen Winter.
Was für Visionen leben noch so die, die du die Welt raustragen willst? Muss nicht per se Journalismus sein.
Pah. Vision. Ja. Ich bin ein harter Schaffer, ich bin nicht der ganz grosse Visionär, oder? Mhm.
Oh, du hast es gerade gesagt, du hast ja ein Bild im Kopf. Vielleicht hast du auch sonst Bild im Kopf. Sagst, hey.
Ja, die habe ich schon, aber die verrate ich nicht, weil ich muss ja damit rechnen, dass der Podcast von anderen Journalisten
gelost wird. Auf das habe ich nicht auswählen, Marcel.
Dann würde ich mich ja jetzt hier an dieser Stelle verraten. Mhm. Also leset einfach den Blick.
Und hört den Podcast.
Genau.
Kommst wieder mal, kein Thema.
Ja.
Mit dem würdest du noch gerne ein Interview machen. Kann sein, dass er nicht mehr lebt. Du sagst, hey, mit dem hätte ich gerne mal gerne einfach eins zu eins zusammengesessen.
Mit dem Johann Cruyff?
Ja.
Mit dem hätte ich mich wahnsinnig gerne austauscht. Ein Maradona.
Oh, Diego Armando. Ja. Mhm.
Mit dem hätte ich gerne mal über Gott und die Welt geredet. Mhm. Im Skisport hatte ich das Glück gehabt, eigentlich zu allen grossen Skifahrern einen guten Zugang zu haben. Mhm. Ich habe dort übrigens, das ist etwas vom Schönsten gewesen, was ich gemacht habe, 2004 für das Jubiläum vom Lauberhornbuch, habe ich dann den Auftrag gefasst, mit allen lebenden Sieger eine Geschichte zu machen, ein Interview zu machen. Und da habe ich all die alten Haldecken, also Andel Molterer, Toni Seiler und so weiter. Und was die dann erzählt haben, das würde ich nie vergessen.
Ja.
Aber eben darum gibt es jetzt aus dem Ski, könnte ich dir jetzt gerade niemand sagen, wo ich noch...
Ja, hast du fast alle gehabt vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Ja.
Und hoffe, ich habe sie immer wieder.
Bestimmt, bin ich sicher. Du hast aber auch noch anderes daheim. Ich habe gesehen, du hast Haustiere.
Mhm.
Zwei Katzen? Zwei?
Ich habe zwei Bengalkatzen. Mhm. Der Kater heisst Frankie de Jong.
Ich habe es gewusst.
Das Weibli ist Violet van Persie.
Okay.
Und ich wollte eigentlich nie Haustiere, weil es ist in meinem Job.
Ja.
Ist ja das schwierig, oder? Ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Und dann wollte ich aber meine Ex hat unbedingt Katzen. Dann, ja, zusammen gewohnt, dann war sie ja da, kein Problem. Und im Endeffekt war es so, sie ist irgendwann einmal ausgezogen, oder? Und Katzen sind bei mir geblieben. Ich gebe sie nicht mehr her. Die sind mir so extrem ins Herz gewachsen. Und ich habe im Winter natürlich ein grosses Betreuerteam für die zwei Tiere. Zwei sehr gute Rentner und meine Nachbarin, Tanita, ja, die wunderbar zu diesen Tieren schaut. Wie gesagt, sie sind für mich wie Kind.
Ja, auch die Tankstelle vielleicht. Oder
geben mir extrem geben, viel. Ja. Ja. Und ich habe immer, weißt, bevor dass ich die Tiere hatte, habe ich immer, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, du, ich bin völlig am Boden zerstört, ich habe meinen Hund oder meine Katze müssen einschläfern, habe ich gesagt, ja, aber hört doch auf. Oder? Also, wegen dem macht man doch kein Drama. Jetzt kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja, das ist ein ganz sensibler Punkt bei mir.
Ein Zitat zum Schluss. Von einem Menschen, der dich fasziniert. Hast du eins?
Ja, Polo Hofer. Lieber vom Nachtleben zeichnet als vom Rolf Knie gemalt.
Okay, die Interpretation, auf die bin ich jetzt gespannt. Der erste Satz, ja, der zweite, okay.
Ja, es gibt jetzt
also
genialere Porträts. Also ich schaue Tierbilder vom Rolf Knie gerne an, oder? Aber wenn ich mich jetzt würde entscheiden, oder, von jemandem ein Porträt anzufertigen, würde ich vielleicht nicht Rolf Knie aufsuchen. Ja, und eben das Leben ein bisschen. Mhm. Oder? Obwohl ich mir die Hörner schon ein bisschen... Also meine wilden Zeiten sind durch.
Mhm.
Und das ist auch... Ich habe vor 5 Jahren die Diagnose MS bekommen.
Mhm.
Und für einen günstigen MS-Verlauf ist es natürlich wichtig, oder, dass man auch ein bisschen gesünder lebt. Das trifft zwar nicht aufs Essen zu, dort vernichte ich alle Schweinereien. Aber ich gehe früher ins Bett.
Ja.
Definitiv. Als vorher. Aber ich bin immer noch, auch wenn ich früh geschlafen habe, oder ich geniesse das Leben.
Ja, das gibt einem auch etwas. Und wenn du etwas brauchst, dann bist du immer willkommen. Also auf dem Weg.
Danke vielmals.
Ja, einen guten Verlauf, Marcel, wünschen wir dir.
Ich habe eine sehr gute Prognose.
Ja.
Und ich kann das vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen. Es ist, zucken heute immer noch alle Leute oder die meisten Leute zusammen, wenn man das hört, oder, dass jemand Bremmes hat. Aber ich muss schon sagen, also die Medizin hat ja gewaltige Fortschritte gemacht. Also es gibt immer noch aggressive Verläufe, die im Rollstuhl enden. Aber das sind nur etwa 4%. Oder? Also die meisten, die heute die Diagnose MS bekommen, die haben eine sehr gute Prognose. Mhm. Und ich habe bis jetzt einen Schub gehabt, eben vor 5 Jahren. Und heute bin ich beschwerdefrei. Also, von diesem Schub ist eigentlich alles wieder zurückgegangen. Und ich habe bei der letzten Verlaufskontrolle, hat man mir gesagt, Krankheit stillgestanden.
Super.
Klopfen wir auf Holz, dass es so bleibt.
Ja, also dem, eben auf dem Weg positive Gedanken, positive Emotionen, positive Handlungen.
Ist extrem wichtig und darum finde ich es auch wichtig, oder, dass man das mal öffentlich macht. Oder? Also es gibt ja nach wie vor viele Ärzte, wo den Patienten sagen, also ich kann gar keine Prognose machen. Oder? Und ich habe jetzt mit dem Professor Czaplinski ein Koryphäe auf diesem Gebiet, oder, wo eben immer mit der Statistik kommt und sagt, statistisch, oder, ist die Chance klein, dass du irgendetwas durch einen normalen schweren Rückfall hast. Und das hilft einem extrem.
Ja, das hilft, ja.
Wenn du jeden Tag, oder, das Damoklesschwert,
ja, ich höre halt Gegenteil immer, oder, von Klienten, die da sind und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich habe das und das und das. Und dann finde ich so, hey, okay, sie müssen natürlich aufklären, aber die Art und Weise, wie sie aufklären, ist zum Teil jenseits und hilft überhaupt nicht. Im Gegenteil, löst fast mehr aus, als wenn sie es gar nicht gesagt hätten. Ja. Aber das lassen wir hier stehen. Ja. Ich werde nämlich jetzt zurückkommen auf unsere Hypothese eingängig.
Ja.
Ich darf aus dem Gespräch heraus heute auch schliessen, dass der Journalismus natürlich nicht nur negative Publicity lebt, ganz klar. Sie waren sich auch sehr aufklärend und witzig gewesen. So ist es mal mir heute mit dir ergangen. Was mir, so ein bisschen, wenn ich dich negativ, kritisch anschaue, was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der Perspektivenwechsel. Hast du mal auch die andere Seite oder eben mehrere Sichtweisen darzustellen, reinzunehmen. Wir haben das Thema gehabt, das grosse Corona, wir haben auch das Kriegsthema im Gesundheitswesen.
Ja.
Nehme ich das wahr, da blasen zu Fall sofort alle ins gleiche Rohr. Ja. Und, oder wenn man dann gewisse Sachen kritisch hinterfragt, respektive andere Fakten bringt, wird sofort zensiert oder gelöscht. Mhm. Und ich glaube, da ist in der Schweiz Potenzial um.
Absolut. Ich sehe das genau gleich. Weißt, gerade wenn du, ich habe mich so genervt, oder, beispielsweise, wo der ehemalige Rundschau-Moderator Reto Brennwald in dieser Corona-Zeit, oder, die andere Seite aufgezeigt hat. Also der ist einfach mit Corona-Kritiker oder Skeptiker geredet.
Mhm.
Er hat nicht gesagt, dass die Recht haben, aber er hat einfach deren ihre Sicht der Dinge hat er irgendetwas aufgenommen dargestellt. Und dann ist aber der Reto Brennwald oder für das von diversen Medien zerrissen worden. Habe ich total Mühe gehabt. Oder? Wieso? Oder? Also wie Corona ist für mich, ich bin auch einer gewesen. Also ich würde nie in Abrede stellen, dass es die Krankheit gibt. Aber ich habe einfach gewisse Massnahmen habe ich nicht verhältnismässig gefunden.
Absolut.
Und wenn man aber das gesagt hat, wenn man einfach dort einmal einen Vorbehalt angemalt hat, dann war man gerade ein Corona-Lügner gewesen.
Das ist so.
Und das stimmt einfach nicht.
Mhm. Ja, darum, ich glaube,
also einer, der für sich entschieden hat, oder, dass er sich nicht impfen lassen, der ist doch kein Corona-Lügner. Mhm. Der hat einfach für sich selber entschieden, dass er das nicht machen will. Und da fehlt mir die mediale Toleranz.
Mhm. Ja, eben gerade die Macht, also Macht, dass sich die Medien die Verantwortung bewusst sind und ihrer Macht in dem Sinn, also da ist es wirklich klar gewesen. Ich will auch das Thema nicht mega vertiefen. Aber ja, für mich gehört einfach Aufklärung dazu, dass man es auch aufarbeitet, gerade jetzt das Thema Corona. Und ich hoffe, dass wir auch mit dem mit dem Podcast zum Beispiel darf aufklären, Perspektiven darf zeigen, eben, was du über den Journalismus heute gezeigt hast. Du hast können Türen öffnen und ich denke dem gerne, du inspirierst oder wir vielleicht dürfen heute den einen oder anderen inspirieren. In welche Schublade würdest du den heutigen Journalismus stecken?
Pach, diese Antwort kann ich fast nur verlieren. Ja. Also, ich sage es so, ich bin überzeugt von dem, was wir beim Blick Sport machen.
Ja. Ja.
Da kann ich zu 1000% dahinter stehen.
Ja.
Und das andere möchte ich nicht kommentieren.
Der Flowing Podcast findet ihr auf allen möglichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, Podigy etc. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar für 5 Sternchen. Anscheinend tut das der Algorithmus ankurbeln. Der Marcel würde sagen, es Platz 10. Und wenn es keins.
Absolut, ja.
Wenn es keins 5 gibt, dann gibt man auch sehr gerne ein Feedback, unbedingt. Mehr über den Marcel und sein Wirken findet ihr niemand. Spass beiseite, ich nehme an, ihr dürft. Oder dein Profil, also auf Insta, du hast ein Insta-Profil, du hast ein Facebook.
Ich sollte eben viel mehr.
Okay,
gut. Ich habe immer das Gefühl, wichtig sind die Leute, die nicht darüber berichten.
Ich
sehe mich nicht oder, als Person von öffentlichem Interesse. Ich habe mal relativ früh so einen Facebook-Account eröffnet und habe auch bewirtschaftet, eine Zeit lang intensiver, auch wegen meiner Verwandten, wegen meiner Mami,
ja.
Dass sie jemand sieht, oder, was ich so mache. Und irgendwann einmal hatte ich 5000 Freunde gehabt. Ich bin heute aber eben viel, viel defensiver unterwegs, weil ich sage immer, ich will meine Energie, will ich in Blick online und in Zeitung investieren. Ich bin einfach zu faul, um Facebook und Instagram-Kanal zu bewirtschaften. Also ich tue die Zeit einfach lieber anders nutzen. Aber es hat letztens in unserer Redaktion, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, ich müsste ein bisschen mehr machen. Vielleicht mache ich in Zukunft ein bisschen mehr. Aber
kommt über, würde ich sagen.
Die Leute interessieren sich für Marc Odermatt und für Loïc Meillard und nicht für Marcel Pirn.
Herzlichen Dank. Danke lieber dir. Marcel, hast du auf meinem heissen Stuhl Platz genommen und ich habe dich mal ausquetschen und du hast müssen und hoffentlich welche Rede und Antwort stehen.
Ja, habe mich wohl gefühlt.
Das ist recht.
Also, grilliert hat es mich nicht.
Wir kommen zum traditionellen Schluss und heute ganz speziell das erste Mal auf Holländisch. Warte Marcel, willst du übrigens wissen, wie die nächste Schlagzeile im Sonntagsblick wird lauten.
Sag mir's.
Blickjournalist Marcel Pern veröffentlicht erste Single. Strowing May.
Strowing Yow.